Weiß noch, wie du die Show anmoderierst.
Sollen wir jetzt anfangen?
Fang mal an.
Also, Klappe. Ja.
Ich wusste es.
Warte, nein. Ich weiß es nicht.
Hallo, Daniel.
Echt so?
Ja, so machen wir es okay. Mal.
Hallo, Daniel.
Hallo, Paula.
Hallo, liebe Zuhörer.
Hallo, liebe Zuhörerinnen.
Und hallo, Tabu.
Hallo.
Herzlich willkommen zum Spätfilm.
Kino in deinem Gehörgang.
Sehr gut, Daniel.
Nicht wahr? Super. Wir haben einen Gast da. Wir hatten, sie war ja schon sehr, sehr oft hier, aber sie war einmal schon ausführlich hier. Und zwar letztes Jahr im Rahmen unseres Adventskalenders, als wir über Humor sprachen und versucht haben, wann ist etwas lustig auf dem Grund zu gehen. Hallo Tabu auch nochmal von mir. Magst du mal kurz sagen, wer du bist, warum du so einen Namen trägst und so allgemein, was dein Lieblingsessen ist?
Oh ja, hallo. ich glaube, es waren auch etwa die letzten oder die gleichen Fragen wie beim letzten Mal.
Okay, also, nee, dann mach ich was anderes. Was ist dein Lieblingsauto?
Aber das mit dem Namen hattest du auf jeden Fall.
Ja, das auf jeden Fall, aber das muss man nochmal sagen, ja, weil ich denke, nicht jeder... Tabu ist jetzt nicht der geläufigste Name der Welt.
Vielleicht habe ich ja Wiedererkennungswert.
Ja, auf jeden Fall. Schon aufgrund deiner Entertainer-Qualitäten hast du Wiedererkennungswert.
Hervorragend. Es kommt alles mit auf meinen Lebenslauf. Also ich bin Tabu. Hallo. Ich heiße Tabu, weil ich den Daniel über Capoeira kennengelernt habe. Und im Capoeira bekommt man Spitznamen, auch genannte Apellidos. Genau. Daher der Name. Ihr könnt mich auch gerne Uli nennen. Und mein Lieblingsessen ist immer noch Quarkenkartoffeln. Ich bleibe der Lausitz treu.
Tatsächlich beim letzten Mal schon.
Und mein Lieblingsauto, das ist sehr schwierig, weil ich keine Ahnung von Autos habe. Aber es gibt ein Auto, was ich ziemlich abfeiere, weil es einfach so schön aussieht. Das ist der Mini Cooper. Und davon gibt es wohl auch eine Ausgabefassung. Ich hoffe, niemand
hat ein Modell. Autos,
ja, ein Modell vielleicht, was wohl besonders viel PS hat. Und einen hervorragenden Vierradantrieb. Mein Vater sagt, das Auto ist immer noch schlecht, als ich es ihm gezeigt habe. Aber ich fand es trotzdem sehr schön und ich will es haben. Also ich will es nicht unbedingt haben, aber ich würde nicht Nein sagen, falls mir jemand zu Weihnachten schenken wollte.
Kann ich ganz kurz, kannst du dein Mikro so einen Millimeter weiter weg machen? Du ploppst nämlich.
So, was ist ploppen?
Das heißt,
aber jetzt ist sie ganz weit weg. Ja,
nee, dann jetzt muss ich sie so? Weiter aufdrehen.
Nee, so ist doch gut.
Ja, aber sag nochmal was.
Hallo.
Sag nochmal was.
Hallo.
Ja, ist gut. Nee, es geht bei den Sprenglauten. Hast du ja vielleicht Anglistik hast studiert? Hast du ja
nein, genau. Romanistik.
Ach ne, okay. Aber hast du da auch Linguistik ein bisschen machen müssen?
Natürlich.
Genau, da hast du ja gelernt, was Sprenglaute sind.
Natürlich
nicht. Plosive.
Ja, wie P. Das ist jetzt K auch Mansplaining.
Das sind diese Leute, die aus einer Öffnung kommen und die sind...
Das hatten wir im Propedeutikum. Im Propedeutikum fand ich Linguistik noch nicht spannend. Ah. Die Liebe zur Linguistik, oh, die Liebe ist übertrieben. Unsere Romanze begann erst viel später. Die war auch sehr kurzweilig.
Und ja, die heißen nicht umsonst Sprengleute, sondern sie sind halt besonders eindrücklich. Also wenn du auf so einer Aufnahme, so einem Wellendiagramm siehst, machen die ja die höchsten Ausschläge. Und bei so einem Kondensatormikrofon, wie du es da vor deinem Mund hast, wenn du da zu nah rangehst mit so Sprenglauten, dann übersteuert das genau in dem Moment. Dann macht es immer so einen Plop und deswegen... Was sagt man dann, du ploppst oder poppst, du hast nämlich dann auch dieses Schaumstoff hier, ist der Popschutz, aber deswegen musst du es gerade ein bisschen weg, weil du immer bei den Sprenglauten ein bisschen gepoppt hast. Jetzt hab ich hier mansplained, wa?
Ja. Glaub mir, es war noch kein Vergleich mit dem, was ich auf Arbeit mitmache.
Ich habe ein bisschen Hausmeisterei nachzutragen, Feedback von der letzten Sendung. Und zwar haben wir da Death Proof gesehen und besprochen. Zusammen mit Marie aus Manchester. Hatten wir eine Live-Schalte aus Manchester, das war sehr cool. Und wir bewerten ja die Filme immer am Ende eines jeden Spätfilms. Und da landete Death Proof auf Platz 46 von 68 in unseren Charts. Also ziemlich weit unten, unteres Drittel. Mhm. Tja, ja, Paula hat ihm sehr hohe Wertung gegeben.
Ich bin auch enttäuscht jetzt.
Deswegen ist, ja. Der Flo hat sich da zugemeldet und hat erzählt die Anekdote, dass er sich damals eine Sonderedition auf DVD von Death Proof gekauft hat. Und er weiß zwar nicht mehr heute warum, aber der Marketing-Gag war damals, dass wenn man die DVD geöffnet hat, sie nach Benzin roch.
Oh.
Er meint, er müsste sie auch noch irgendwo haben, aber er bezweifelt, dass der Geruch heute noch da ist.
Hm.
Der Camille hat sich auf Twitter gemeldet. Der fand die Folge sehr cool, schrieb eine große Empfehlung, eine interessante Diskussion wäre es gewesen und die Faszination und die gemischte Rezeption rund um Tarantino wäre gut ausgearbeitet worden und Marie wäre ein wundervoller Gast.
Oh.
Ja. Und dann haben wir eine iTunes-Rezension, also wir haben mehrere iTunes-Rezensionen bekommen. Zum Weihnachten haben uns jede Menge Leute auf iTunes bewertet. Aber die erste, Paula, liest du doch mal vor, von MaxH877. Hallo, ich kenne dich auch von Twitter. Was er so schreibt, denn da müssen wir gleich mal drüber reden.
Der Spätfilm ist wahrscheinlich der am besten strukturierte deutsche Filmpodcast. Das kannst du dir auf deine Kappe schreiben, Daniel. Paula und Daniel bereiten sich für jede Folge sehr gut vor. Also eigentlich Daniel. Ne? Und man erhält viele interessante Fakten zur Produktionsgeschichte des Filmes. Dabei analysieren die beiden mehr, als dass sie ihre Meinung abgeben. Sehr lohnenswert sind auch immer die sehr ausführlichen Shownotes mit vielen interessanten Links zu jeder Folge.
Komme ich nicht mehr zu, sorry. Also wenn jemand da draußen ist, der oder die gerne irgendwie eine Schattenredaktion hier machen würde. Ich habe diese ganzen Shownotes als Notizen, die brauchen nur eine Reinschrift. Bei manchen fange ich damit an, aber ich komme echt durch meinen Job gerade nicht dazu, die zu schreiben. Wenn ich mal irgendwann 3 Monaten Auszeit nehme oder so, dann kann ich mal alle Shownotes nachtragen. Aber sonst, wenn jemand anders das machen möchte, könnt ihr gerne machen.
Vielleicht jetzt in den Weihnachtsferien.
Schreibt mich an. Und das sind nicht 3 Monate, meine Weihnachtsferien.
Das habe ich auch nicht gesagt. ich lese mal weiter, ja? Oder reicht es?
Nee, es geht ja um den letzten Absatz.
Ach so. Das ist wichtig. Neben den sehr ausführlichen Episoden gibt es Themenmonate wie den gerade abgelaufenen Horror-Oktober, in dem viele kurze Episoden erscheinen. Am besten gefallen mir immer die Hitchcock-Episoden, weil ich auch selber ein großer Hitch-Fan bin.
Sehr gute Wahl.
Und Paula und Daniel da immer besonders begeistert sind.
High five.
Das hat sich jetzt komisch angehört. In den letzten Monaten wurde immer wieder erwähnt, dass man sich einen Film für den Podcast wünschen darf. Daher wünsche ich mir Carol, den für mich besten Film der Dekade.
Das ist sehr interessant, weil eigentlich war ja der Deal, also die Idee ist ja, wir fassen den Film in 500 Sätzen zusammen und wir machen das durchaus so ein bisschen parodistisch. Das wird jetzt natürlich eine Herausforderung, das mit Carol zu machen, ohne dir zu missfallen, Max. Aber ich sag mal, Challenge accepted, das kriegen wir hin. Und du, weil du uns diese Rezension geschrieben hast und dir diesen Film gewünscht hast, kriegst du das natürlich auch noch. Kriegen wir dieses Jahr noch hin, verspreche ich, zwischen den Jahren. Gibt es danach eine kurze Sonderfolge, in der wir Carol in 500 Sätzen zusammenfassen, auf eine lustige und doch gleich dem Film und seiner Qualität angemessenen Art und Weise. Und dann können wir auch so Jahresrückblick und gute Vorsätze und so, was wir sonst immer Anfang des Jahres machen, können wir da eigentlich mit reinpacken.
Okay. Du hast schon wieder alles geplant.
Ja, sehr schön. Alles geplant. Aber jetzt wollen wir erstmal dich kennenlernen und dafür musst du eine Reihe, wie Marie vor kurzem, musst du jetzt eine Reihe von Fragen aus dem spätfilmischen Proust-Fragebogen beantworten. Ich habe heute so ein guter Tag, wo man so die ganzen Insider mal auch erklären kann. Ich glaube, bei so einem Podcast, wenn der so lange läuft, dann gibt's halt so viele Running Gags, die Neueinsteiger gar nicht raffen. Proust, Marcel Proust hat halt irgendwann mal einen Fragebogen ausgefüllt, der berühmt wurde als der Proust-Fragebogen. Und da halt irgendwie so.
Der hat den nicht ausgefüllt, sondern erstellt.
Nee, nee, das ist immer der Irrtum. Das ist
so eine
urbane Legende, dass er den erfunden hätte, aber das stimmt gar nicht. Er wurde einfach von irgendeiner Zeitung befragt und hat halt dann so einen Fragebogen ausgefüllt, so was ist das beste Buch oder der Sinn des Lebens und so ein Kram. Und diesen Fragebogen haben wir genommen und ihn einmal komplett umgewurstet und auf Spätfilm gemacht. Und jetzt benutzen wir den immer, um unsere Gäste und Gästinnen kennenzulernen und ihren Filmgeschmack. Und jetzt übergebe ich dir das Wort, Paula.
Nein, jetzt ist es gerade ausgegangen.
Muss ich mal den Daumen drauf drücken?
Ach, das hast du inzwischen. Aha. Ach so, wusste ich nicht, ne? Ah, das ist doch eine gute Frage. Welche Rolle würdest du gerne spielen?
Das ist auch tatsächlich die Frage, bei der ich mir am besten, also ich fand die Frage wirklich kompliziert. Intuitiv, welche Rolle möchte ich spielen? Also sind mir zuerst eigentlich so die Rollen in den Kopf gekommen von so hauptsächlich starken Frauen, natürlich Wonder Woman, obwohl ich da auch gerne das Skript nochmal neu schreiben wollen würde. Und noch ein paar andere Erinnerungen, aber so Wonder Woman, ich habe auch direkt an Xena gedacht, muss ich dachten, die fand ich, als ich klein war, richtig toll.
Ja, die hatte ich ja schon fast vergessen.
Genau, dann ist mir aufgefallen, dass ich eher so halt so zu Frauen tendiere und dann dachte ich mir jetzt, wenn ich halt so einen Mann spielen wollte, so in welche Richtung würde ich da gehen, dann bin ich dann mehr so bei den Bösewichten gelandet. Und dann habe ich mich aber gefragt, ob ich die Frage denn tatsächlich richtig verstehe, weil ist die Frage in dem Moment darauf, also zieht sie darauf ab, dass ich mich halt, also mit welcher Rolle kann ich mich am ehesten identifizieren, so wer möchte ich gerne sein oder tatsächlich so die Rolle spielen, halt so den Akt des Schauspielerns.
Genau.
In welchem Film möchte ich gerne mitwirken.
Genau, das ist das Letzte.
Ja. Ich glaube, dann würde ich tatsächlich, glaube ich, so ein bisschen, ich glaube, die Wonder Woman-Sache so mit ein bisschen Action, aber noch, wie gesagt, das Drehbuch überarbeiten. Aber sonst bleibe ich bei Wonder Woman.
Das ist eine gute Wahl.
Sehr gut. Mhm. Und was ist dein Lieblings-Disney-Film?
Also da habe ich zwei. Ich mochte sehr gerne Pocahontas und ich mochte auch sehr gerne Der Glöckner von Notre Dame.
Glöckner von Notre Dame kenne ich nicht. Wann hast du das letzte Mal Pocahontas gesehen?
Es ist schon sehr, sehr lange her.
Weil ich hab den
aber ich habe das so oft gesehen und ich habe ja das Buch dazu. Ich kann dir immer noch eine Zusammenfassung geben.
Aha, in fünf Sätzen.
Ich habe den von, also jetzt schon auch schon wieder eine Weile her, aber ich habe den mal mit unserer Tochter gesehen, der Großen. Ich war jetzt nicht so begeistert.
Oh Gott. Wer weiß, was ich also ausgeblendet habe. Keine Ahnung.
Also ich möchte deine Kindheitserinnerung auch nicht rauben. Manche Filme sind auch am besten, wenn man sie nicht nochmal guckt.
So ging's mir, das ist ja auch die nächste Frage, glaube ich, mit dem, für welchen Film schäme ich mich?
Nö.
Kommt aber noch.
Ja.
Das ist die letzte.
Können wir aber vorziehen, wenn wir schon dabei sind.
Also, die kommt mir in dem Moment, weil wir hatten das ja auch schon beim...
Lass Paula, sag ihm nochmal, wie sie genau lautet.
Welchen Film mochtest du als Teenager, für den du dich heute schämst?
Also das letzte Mal, als ich hier war, sollte ich einen humorvollen Film mitbringen. Und ich habe, ohne ihn mir vorher nochmal anzugucken, vorgeschlagen, wie hieß er gleich nochmal? Oh, ich komme nicht mal mit Matt Damon und Ben Affleck. Einer der ersten Filme.
Ja, Dings war es.
Ich weiß es tatsächlich nicht.
Dogma,
mehr.
Oder?
Genau, Dogma. Ich bin hierher gekommen in vollster Überzeugung, es ist einer der lustigsten Filme überhaupt. Und habe mir dann halt unmittelbar vorm Spätfilm ja dann nochmal angeguckt und habe festgestellt, oh Gott, der ist nicht lustig. Oh Gott, den hast du nicht vorgeschlagen. Um Gottes Willen. Was musst du dir heute Abend jetzt noch erklären? Um Gottes Willen. Insofern, Dogma ist da auf jeden Fall ganz klar mit dabei. Und dementsprechend bin ich mir auch nicht so sicher, ob ich jetzt Pocahontas tatsächlich so vertreten kann. Weil wie gesagt...
Ich wollte ihn dir jetzt nicht madig machen.
Nö, ist in Ordnung. Es ist, du machst ihn mir nicht mal, du raubst mir bloß Illusionen.
Aber das ist doch auch voll okay, irgendwie gerade bei der Frage, so einen Film zu nehmen, also einen Disney-Film hat man natürlich hauptsächlich als Kind eben gesehen.
Ich nicht.
Und wenn man da halt positive Erinnerungen mit verknüpft, das ist doch voll gerechtfertigt.
Ja. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich war einfach, also bei Pocahontas war ich halt einfach nur davon fasziniert, halt von dieser Naturverbundenheit und einfach halt nur so von tatsächlich der Geschichte der Indianer. Ich habe mir auch danach sehr viel dazu durchgelesen. Also es blieb mir jetzt nicht bloß bei der Faszination Pocahontas. Und beim Glöckner von Notre Dame muss ich ganz ehrlich sagen, da war ich als kleines Mädchen einfach nur fasziniert von diesem unglaublich schönen wellenden Haar und wie sie das Tambourin gespielt hat. Also das hat mich fasziniert. Genau.
Das fand leider ich top. Aber, also ich kenne nicht die Disney-Version, ich habe aber mal den Stummfilm gesehen. Aha. Und das fand ich schon irgendwie ich fand sie als Charakter halt schon auch krass, weil so halt in der Verfilmung, und ich meine, der Roman halt auch irgendwie aus dem 19. Jahrhundert kommt und die Verfilmung von, die erste von 1920, Schlag mich tot, und sie halt irgendwie Sinti ist und zudem halt eine starke Frau und da halt irgendwie voll alles rockt. So. Das Richtig. Hat mich auch sehr beeindruckt damals in diesem Film.
Genau, deswegen, also man merkt, ich habe ein Faible für starke Frauen. deswegen fand ich sie auch so toll. Und weil sie halt, also nicht nur, weil sie halt dieser Minderheit angehört, sondern weil sie sich ja auch in dem Moment, weil sie dieser Minderheit angehört, für den Glöckner da einsetzt. Ja, weil sie ihm am ehesten halt verstehen kann, weil sie halt weiß, wie es ist, nicht angenommen zu werden aus Gründen, die wirklich nicht nachvollziehbar sind. Und das hat mich als, also ich weiß gar nicht, wie alt ich war, sehr, sehr jung. Das hat mich damals einfach, ja, fand ich gut. Konnte ich unterstützen. Hat meinen Idealen entsprochen und entspricht es auch hoffentlich immer noch.
Ich setze mir den auf die Watchlist. Dann will ich mal wissen, was dein Lieblingssportfilm ist.
Oh ja, da habe ich ehrlich gesagt, glaube ich, gar keinen so richtig. Als ich so 16 war, habe ich mir relativ viele Tanzfilme damals angeguckt bei so Mädchenabenden.
Ja, und?
Aber ich weiß auch nicht mehr, wie die heißen. Aber es war im Grunde genommen, es waren meistens diese amerikanischen Filme, es war immer das Gleiche.
High School Musical.
So, das habe ich zum Beispiel nie gesehen. Ich komme auch, ja, also, ich habe keine wirklichen Sportfilme, weil das waren auch mehr so Chick-Flicks als tatsächliche Sportfilme. Sie haben bloß zufällig in diesen Filmen Sport getrieben und getanzt waren irgendwelche Cheerleader. Ansonsten gibt es ja immer noch natürlich Only the Strong, aber der Film ist jetzt auch nicht so gut.
Ein berüchtigter Capoeira-Film.
Ah, okay. Den man sich vielleicht, ja, wenn man mal wirklich zu viel Zeit hat, dann kann man das mal machen.
Irgendwann holen wir den mal hier in den Spätfilm.
Das ist so schlimm.
Ich habe den nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kenne nur immer die Gerüchte. Oder halt hier in unserer Gruppe gibt es regelmäßige Viewings davon.
Also bei fast jedem Videoabend, den wir bisher gemacht haben, habe ich diesen Film gesehen. Ich habe ihn schon sehr oft gesehen. Ich habe auch schon ihn sehr oft gestückelt gesehen, dass ich so den ersten Teil gesehen habe, dann eingeschlafen bin oder ich kam auch zu spät und habe dann das Ende gesehen. Oh, es so ist schlimm. Aber auch okay, weil es ist, so inhaltlich gesehen hält es sich doch schon sehr in Grenzen.
Okay.
Ja, man muss jetzt auch hier kein Capoeira-Könner sein, um nachzuvollziehen, was da passiert. Im Gegenteil.
Wie heißt nochmal dieser Ghetto-Schulen-Film mit Michelle Pfeiffer?
Gangsters Paradise?
Genau, und Popo hat ihn mir mal so gepitcht. Gangsters Paradise mit Capoeira.
Ja, ich finde, das trifft auch.
Popo ist unser Capoeira-Trainer. Der hat Popo auch diese Aperido, der Spitzname.
Nun gut, kommen wir zur nächsten Frage. Welches Gefährt aus einem Film würdest du am liebsten fahren oder fliegen? Oder gerne, nicht am liebsten. Naja.
Also ich wäre auf jeden Fall beim Fliegen mit dabei. Und Wonder Woman hat ja, also im Comic, im Film jetzt nicht, also zumindest nicht in den neuen Filmen, hat sie nämlich ein durchsichtiges Flugzeug.
Oh,
ich weiß, wie cool.
Auch ein bisschen gruselig, wenn du dann da oben sitzt.
Also man sieht ja niemand.
Ja, aber wenn
also sie selbst guckst, ist dann auch unsichtbar, ja?
Ja.
Ist geschlossen.
Also im Comic halt nicht, man sieht sie natürlich immer noch.
Aber
sieht ein bisschen lustig aus.
Sieht sie von innen das Cockpit oder wenn sie nach unten guckt, sieht sie nur den Boden?
Das haben die Comics so nicht dargestellt, zumindest nicht, dass ich wüsste. Ich lasse mich hier gerne widerlegen, aber nach meinem Kenntnisstand konnte ich das halt nie sehen. Ich habe jetzt, also wenn ich dieses Bild vor Augen habe, dann habe ich halt dieses Bild mit dem, wie halt dieses Flugzeug gezeichnet ist, aber es ist halt so gleiche Farbe wie der Himmel. Und da drinnen sitzt dann halt Wonder Woman am Steuer. Und ich möchte dieses Flugzeug. Und ich fände es auch super spannend, halt unter Wasser zu gehen. Aber ich habe ja schon ein bisschen Platzangst. Und ich glaube, das wäre mir zu gruselig. Deswegen, ich bleibe bei einem unsichtbaren Flugzeug, was so absurd ist, dass ich da auch keine Angst haben muss, dass es abstürzt, weil es ist halt schon unsichtbar. Das kann bestimmt doch ganz anders. Das ist Magic im Spiel.
Es könnte aber auch einfach Stealth-Technik sein.
Oh ja.
Gibt's ja alles schon. Aber Pipi Langstrumpf hatte sowas Ähnliches. Nämlich ein unsichtbares Fahrrad. Also zumindest in einem dieser Filme, da sieht man sie nämlich auch irgendwie so in der Luft sitzen und so strampeln.
Das kann auch nicht geklaut werden.
Das ganz ist richtig
genau.
Gut.
Genau.
Ich habe
jetzt das Allerbeste daran.
Eben. Ich habe jetzt den Anti-Diebstahl-Sattel. Das heißt, der ist einfach bloß kaputt. Ich habe eins der schönsten Fahrräder überhaupt. Ich liebe es.
Ja.
Aber der Sattel ist so kaputt und da kommt das G so raus, dass ich die gar nicht richtig. Das glaubt mir niemand.
Man kann ja den Sattel aber auch auswechseln. Man kann das Fahrrad klauen und dann einen neuen Sattel drauf machen.
So weit denkt doch niemand.
Diese Fahrraddiebe sind nicht nur skrupellos, sondern auch noch
Paula,
erfinderisch.
Ich habe Tabu schon eine Illusion zerstört. Mach nicht die nächste.
Fairerweise muss ich zugeben, ich habe sogar schon den Ersatzsattel zu Hause. Habe mich nur noch nicht durchringen können, ihn auszuwechseln.
So einmalig.
Ja, und bis dahin tröste ich mich mit, nein, es ist vollkommen in Ordnung so.
Dass mir auch immer lauter Gel am Hintern klebt, wenn ich Fahrrad gefahren bin.
Ich mache eine Tüte drüber.
Das habe ich auch gemacht, ja. So irgendwann dachte ich,
ja,
jetzt reicht's.
Ich muss jetzt wieder ernst werden mit unserer letzten Frage im Vorgeplänkel an dich. Welchen Film guckst du, wenn es dir schlecht geht?
Wenn es mir schlecht geht, gucke ich an sich keine Filme, aber die Frage kann ich trotzdem beantworten, weil ich heute nach der Arbeit nach Hause kam und schon wirklich fertig war mit den Nerven und einfach nur müde. Und dann habe ich mir nochmal den Film anguckt, den wir heute Abend besprechen werden, und dachte mir nach dem Film, ha, wie schön, jetzt geht's mir gleich wieder viel besser.
Perfekt.
Dann dachte ich mir, dann kann ich den auch direkt nennen.
Sehr schön.
Deswegen A Nightmare Before Christmas, gute Sache.
Fein, fein. Das ist doch ein guter Übergang, wollen wir anfangen?
Ja, klar. Natürlich.
What's this? What's this? There's color everywhere. What's this? There's white things in the air. What's this? I can't believe my eyes. I must be dreaming. Wake up, Jack. This isn't fair. What's this?
Paula, welchen Film haben wir denn geguckt? Mein Tabu hat es gerade gesagt vor dem letzten Clip, aber welchen Film haben wir denn trotzdem
geguckt? Muss ich es wirklich nochmal sagen?
Nee, musst du nicht. Wie fandst du denn A Nightmare Before, oder The Nightmare Before Christmas ist der korrekte Titel?
Sehr cool. Mhm.
Was hat dir denn gefallen und was nicht?
Ich mag, also so optisch an sich, ich mag schon diese Ästhetik einfach. Diese Tim Burton Ästhetik insgesamt. Das mochte ich sehr.
Wie du bist ja immer, ich glaube, da gehen wir später noch ein bisschen detaillierter drauf ein, aber du bist ja auch immer ein bisschen kritisch, was Musicals angeht. Und der Film ist ja jetzt nicht wenig Musical-lastig. Was hast du dazu?
Es hat schon ein bisschen gestört. Ne?
Okay.
Stehe ich wirklich nicht so drauf.
Und Tabu, wie fandst du ihn?
Ich fand ihn gut.
Ja?
Ich hatte Spaß.
Was mochtest du, was nicht?
Also ich kann verstehen, dass das Musical-lastige einem dann doch schon irgendwann so ein bisschen stört. Finde ich, ging aber an der Stelle, weil ich fand, dass die Wortwahl, es war einfach wirklich sehr eloquent, und das glaube ich war auch der Grund, warum ich mich danach besser gefühlt habe, weil es hat mir einfach so viel Freude bereitet. So von der Art und Weise, wie auch dort die Sätze formuliert worden sind. Und das fand ich einfach, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, wer auch immer sich den Text überlegt hat. Ich hoffe, der hatte genauso viel Spaß wie ich beim Zuhören.
Schön. Ich mochte ihn auch. Also, er hat mich jetzt so ein wenig komplett vom Hocker gerissen, aber ich mochte ihn ganz gerne so. Und ich stimme Paula vollkommen zu, dass die Optik ist, glaube ich, der ganz große Hit an diesem Film. Er sieht einfach unglaublich gut aus. Und auch so anders als sehr, sehr viele andere Sachen im Animationsbereich oder sowas. Und im Gegensatz zu Paula bin ich ein riesen Musical-Fan. Ich gucke total gerne Musical. Ich fand allerdings, dass ich fand die Musiknummer nicht so gut. Also natürlich This is Halloween, die große Eröffnungsnummer, und dieses What is This ist, glaube ich, das Lied, wenn er in nach Christmas Town kommt. Das sind schon gute Nummern, aber von den anderen Liedern ist mir, glaube ich, keine Melodie mehr im Kopf geblieben. Das ist so ein bisschen leider ein bisschen untergegangen.
Ach doch, das Lied vom Boogeyman fand ich auch gut.
Ja.
Der Boogeyman hat mir halt auch gefallen.
Ja, mit dem habe ich generell ein inszenatorisches Problem, muss ich sagen. Das
ja, aber er selbst. Ne?
Ja, das Lied fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber so habe ich jetzt auch keine
Kritikpunkt dran. Es ist das mit Santa, oder mit Sandy Claw, besser gesagt.
Sandy Claw, genau. Nee, Boogeyman finde ich problematisch, weil ich finde, der wird viel zu spät in den Film als Villain etabliert. Der kam so holter die Polter, so, wo kommt der denn jetzt her? Plötzlich ist er der Bösewicht, nachdem wir irgendwie schon eine halbe Stunde uns mit komplett anderen Charakteren beschäftigt haben.
Aber er kommt mit guter Musik.
Ah, er kommt mit guter Musik.
Ich weiß, also ich finde, der Kritikpunkt ist so halb gerechtfertigt. Also auf der einen Seite, das stimmt, der kommt nun relativ spät, aber auf der anderen Seite es sind ja diese drei kleinen Kinder.
Die Boogie Boys.
Genau, die halt anfangen, über ihn zu sprechen und die ihn dann so einführen.
Ja.
Aber, also es stimmt aber trotzdem, aber das ist halt insgesamt ein Problem, die der Film, glaube ich, ein bisschen hat. Ich meine, der Film fängt ja auch an mit der Frage, so wisst ihr, woher die Feiertage kommen? Also Holidays im Sinne von jetzt nicht nur die hier Weihnachten, sondern auch offensichtlich Halloween.
Ja.
Und die Frage wird ja gar nicht beantwortet. Die Frage geht ja dazu über, dass man zu Halloween Town kommt und dann Halloween Town kennenlernt. Aber jetzt, wo die Feiertage jetzt, also, ne, es ist mir zumindest so, ich sehe, worauf sie hinaus wollen. Aber das finde ich schon ein bisschen lückenhaft. Deswegen finde ich, kann man so diesen, Fauxpas da auch übersehen, weil es reiht sich ein.
Mein Problem ist so mit der, also einer klassischen Inszenierung halt. Wir kriegen am Anfang halt sämtliche Protagonisten etabliert und eigentlich kriegen wir schon zwei potenzielle Villains. Wir kriegen einmal den Bürgermeister, wo ich dachte, okay, da kann ein Konflikt entstehen, weil er ist ja offiziell der Chef, er ist der Bürgermeister von Halloween Town, aber Jack Skeleton ist der Star. So dachte ich mir, okay, da entsteht vielleicht der Konflikt. Und dann kommt als nächstes eben dieser Dr. Frankenstein-Verschnitt, der, wie heißt sie?
Sally
gebastelt hat und wird uns irgendwie als Oberbösewicht eingeführt. Dann ist ja, okay, da ist der Konflikt. Jetzt wird es da irgendwie rumgehen. So. Und dann werden die komplett links liegen gelassen so und spielen einfach, also okay, Sally hat so einen kleinen Sideplot mit dem, aber es eigentlich spielen die keine Rolle mehr. Und aus dem Hut gezaubert wird halt ein dritter Oberbösewicht. Und das fand ich so, what? Wo kommst du jetzt her? Warum konnten wir nicht irgendwie jemanden nehmen, den wir schon gut kennengelernt haben und wo uns halt durchaus Potenzial gegeben hätte? Das war so, das ist jetzt kein großer Vorwurf und das ist deswegen ein schlechter Film oder so, aber es ist so ein bisschen holprig halt, wenn du halt so jemanden einführst und ihn dann einfach links liegen lässt und dafür einen anderen als Bösewicht nimmst, den du eben nicht einführst, das ist so.
Ja, aber ich glaube, so von der Struktur funktioniert, also zumindest wirkte der ganze Film halt so auf mich, deswegen habe ich das dann irgendwann einfach mehr angenommen. Ich dachte so, okay, das ist halt die Art, wie sie es machen.
Vielleicht liegt es aber halt auch daran, dass sie vorher halt noch Sally eingeführt haben und ihr Leben, das ja irgendwie halt parallel zu dem, oder nicht parallel, aber einfach neben Jack Skeletons Leben passiert. Und es ist halt ihre eigene Geschichte. Und da muss man natürlich erstmal wieder ein 5-minütiges Lied drüber singen, ja. Und da war dann halt leider der Boogeyman dann halt weiter hinten eingereiht. Ja.
Ich glaube, vielleicht wird uns auch so ein bisschen mehr klar, wenn wir uns mit der Produktionsgeschichte auseinandersetzen. Aber bevor wir das können, musst du, Paula, uns erstmal die Eckdaten des Films vorstellen.
Okay. Der Film erschien im Jahre 1993 und Regie führte Henry Selick.
Ja, nicht Tim Burton.
Das irritiert mich. Mhm. Der hat auch eine Filmografie. Sie besteht, ist es jetzt auch wieder auszugsweise oder insgesamt?
Also es sind tatsächlich alle Langfilme. Er hat eine Reihe Kurzfilme gemacht, die haben wir nicht aufgelistet.
Okay, also er hat Sea Page gemacht.
Das war sein Debüt, ja.
1981. Dann ist The Nightmare Before Christmas schon der zweite Film von 1993, wie ich schon sagte. Und James and the Giant Peach 1996.
Kenne ich vom Titel, habe ich aber auch nie gesehen.
Monkey Bone von 2001, sagt mir gar nichts. Und Coraline von 1909.
Großartiger Film. Super, super geil. Starke Frauen, schau dir Coraline an.
Okay. Das Drehbuch schrieben Michael McDowell und Caroline Thompson.
Wir kommen zu den Details später.
Das sind doch die Details,
oder? Wieso ist da zwei Drehbuchautoren?
Ach so, okay. Und zwar auf der Grundlage eines Gedichts von Tim Burton. Tim Burton hat die Produktion übernommen, gemeinsam mit Denise DeNovi. Die Musik stammt von Danny Elfman, der hoffentlich viel Spaß hatte. Ja?
Der heißt halt auch Elfman, ja?
Ja. Der heißt Elfman. Eigentlich perfekt, ja. Kamera, Pete Kosacik, Schnitt Stan Webb, Budget 18 Millionen US-Dollar.
Also, wieder um es einzuordnen, Kein Blockbuster, aber ordentlich. Also ich glaube, es ist für so einen Animationsfilm. Mhm.
Da gab es halt auch viel zu tun. Ja.
War halt eine Disney-Produktion, die waren ordentlich ausgestattet, ohne jetzt im Geld zu schwimmen.
Okay. Dann hat der Komponist Danny Elfman auch mitgespielt. Und zwar hat er Jack Skellingtons Lieder gesungen. Und auch noch die Lieder von, oder er hat auch Beryl.
Genau.
Also und ist einer der von Clown with the Tearaway Face gespielt.
Ja,
das war einfach der Clown
da. Genau, der Clown, der, nur ein. Das ist nur ein Statist, aber Beryl ist einer von den Trick-or-Treaters, den kleinen Kindern. Ach so.
Dann hat, wenn er nicht gesungen hat, Chris Sarandon Jack Skellington gespielt. Catherine O'Hara hat Sally und Shock gespielt.
Shock ist auch einer von den drei Jungs, ja.
Ne? William Hickey hat Dr. Finkelstein gespielt. Das wird ja wohl dann diese Ente sein.
Genau.
Glenn Shaddix, den Bürgermeister. Und Paul Reubens, Locke. Wer ist denn Locke?
Das ist auch einer von den Trick-or-Treaters.
Okay. Und Edward Ivory hat Santa gespielt. Das Genre könnte man verorten in der Tragikomödie, eindeutig im Musical, im Fantasyfilm und im Puppen-Grusical.
Ja, ich habe schon in einem Artikel gelesen, es wäre ein Puppen-Grusical.
Das ist ein schönes Wort. Schön. Es ist auf jeden Fall ein Stop-Motion-Animationsfilm.
Genau.
Minky schreibt auf iTunes. Viele Facts, viel Fun. Ein tolles Podcast-Pärchen, das mit ganz viel Liebe zum Film bergeweise Hintergrundinformationen und Funfacts präsentiert. Die perfekte Variante für Filmnerds. Ein Filmlexikon im Plauderton, sehr stark. Freudige Smiley.
Zack.
Ja, und Tabu, dir obliegt die große Ehre, uns jetzt mal in 5 Sätzen mehr oder weniger zu erzählen, worin es denn in The Nightmare Before Christmas überhaupt geht.
Richtig. Also wir haben unseren Protagonisten, wie wir schon gehört haben, Jack. Jack ist der Pumpkin King oder auch, ich komme gerade nicht drauf.
Ich weiß auch nicht, was er noch für einen Titel hat. Er ist der Star.
Ja, genau, ist das Hauptmännchen. Und genau, jedes Jahr zu Halloween trifft sich, also sie leben alle in Halloween Town. Und bereiten sich jedes Jahr fleißig auf Halloween vor. Dann sind wir gerade eben, also zeitlich einzuordnen, ist es halt gerade eben genau nach der Halloween-Zeit. Und die Stadt freut sich über halt den Pumpkin King und wie großartig er ist. Und er verspürt aber eine innerliche Sehnsucht. Er ist unzufrieden. Oder nicht unzufrieden, das möchte man gar nicht. Also so weit möchte ich gar nicht gehen. Das geht, glaube ich, zu weit in die Analyse. Aber er verspürt auf jeden Fall eine Sehnsucht und möchte diese Sehnsucht füllen oder tilgen, indem er halt den Job von Santa übernimmt. Er wird, also bei seinen Wanderungen landet er nämlich in Christmastown und versucht zu verstehen, was die Leute da machen und kommt zu dem Schluss, dass ich verstehe jetzt nicht, was hier gerade eben passiert. Also so sein Mindsetting ist einfach gar nicht da, um das nachzuvollziehen können. Und deswegen entscheidet er sich halt kurzerhand, dann wird er halt Santa und lässt die drei Jungs Santa kidnappen und spielt dann für eine Nacht Santa und die ganze Stadt macht halt mit und versucht das halt zu organisieren und es geht natürlich gründlich schief. Ja, das waren mehr als 5 Sätze.
Ja, aber.
Aber das ist so das in etwa, darum geht's. Und da gibt's natürlich noch Sally, die Nebenhandlung.
Genau, es gibt Sally, genau. Es gibt noch den Boogeyman, es gibt verschiedene Zeitplots noch, aber die brauchen wir jetzt nicht zusammenfassen. Da kommen wir vielleicht noch später, wenn wir ins Detail gehen, drauf zu sprechen. Stattdessen widmen wir uns jetzt mal der Produktionsgeschichte von The Nightmare Before Christmas.
Also genau genommen sind wir jetzt bei der Entwicklung des Projektes.
Genau. Ja.
Und zwar war Tim Burton 1982 ein Animator bei Disney oder Animator.
Ja, ich glaube, erste Aussprache.
Damals schrieb er das Gedicht The Nightmare Before Christmas. Auf die Idee kam er aber schon Jahre vorher. Er wuchs auf in Burbank in Kalifornien. Und Kalifornien ist berühmt dafür, dass dort ewiger Sommer herrscht. Daher, so sagte Burton später, fanden Jahreszeiten vor allem in Form von Ladendekorationen statt. Krass.
Als der kleine Tim dann durch die Stadt so ging und in ein Schaufenster blickte, kriegte er den Moment mit, wo die Halloween-Dekoration durch den Weihnachtsschmuck ersetzt wurde. Und für einen Moment sah er eben so eine Melange in diesem Schaufenster aus einem Nebeneinander von Zombies und Kobolden mit Weihnachtsmännern und Rentieren. Und das war eben ein Bild, was bei ihm hängen blieb und ihm nie wieder aus dem Kopf ging und dann Jahre später zu dem Gedicht führte.
Ebenfalls im Jahr 1982 landete Burton seinen ersten Erfolg mit dem Disney-Stop-Motion-Kurzfilm Vincent, den ich nicht kenne.
Ich habe ihn mir jetzt angeguckt als Vorbereitung. Ich fand es erstaunlich, wie viel von diesem Burton-Stil da schon drin steckt und dass Disney ihn das damals haben durchziehen lassen.
Worum geht es da? Und warum bist du überrascht, dass sie es ihn mal durchziehen lassen?
Weil es um einen moody Teenager geht, der Vincent heißt und sich vorstellt, er ist Vincent Price und das ist alles super morbide ist. Der ganze Film ist gereimt auch noch und das ist halt, er stellt sich immer irgendwas vor und dann kriegt man als Antwort auf den Reim, wie die Realität wirklich ist und er hat halt immer irgendeine total gothic, düstere Vorstellung und dann ist es so gibt es immer so eine ganz banale Auflösung und es ist halt so un-Disney-mäßig. Wir werden noch drauf kommen, dass Disney halt auch mit diesem Film so ganz große Probleme hatte und dass sie damals ihm diesen Kurzfilm haben machen lassen überhaupt, als bevor er halt irgendwie ein Star war, fand ich schon sehr, sehr erstaunlich, weil da halt schon wirklich sehr, sehr viel von diesen eben diesen Gothic und düsteren Motiven von Tim Burton drin steckte in seinem allerersten Film.
Ich bin gespannt.
Ja, also, ich finde auch, das klingt gut.
Ja, ja. Ich denke mir auch so, hey, lass mal angucken.
Mach auf YouTube, kann man den sich für Uma anschauen. Ist auf jeden Fall sehenswert.
Okay. Jedenfalls hat Tim Burton The Nightmare Before Christmas an Disney als einen weiteren Kurz- oder Fernsehfilm geschickt.
Ja.
Mit dem Ziel, ihn produzieren zu lassen.
Genau.
Und Disney nahm zwar die Entwicklung des Projektes auf, ließ sie dann aber ruhen, da der Film einfach zu merkwürdig für die Marke zu werden drohte.
Ja. Ist halt jetzt nicht so typisch Disney-Prinzessin oder kleine Heldenreisefilme. Ja, dann 1984 wurde Burton von Disney gefeuert. Da wollte ich übrigens noch nachschauen, warum er gefeuert wurde. 84, genau. Aber kam ich nicht mehr dazu. Aber tatsächlich ist er wohl rausgeflogen. Ich weiß aber nicht, warum. Für ihn und seine Karriere stellte es allerdings tatsächlich ein Glück dar, denn in den Folgejahren feierte er dann seine ersten wirklich großen Erfolge. Und zwar als Regisseur brachte er erst Beetlejuice und dann Batman 1988 und 1989 in die Kinos. Und beide waren halt extrem große Hits. Und mit diesen Erfolgen im Rücken trat er dann eben gestärkt wieder an Disney heran und sagte, er möchte dieses Projekt Nightmare Before Christmas, das er schon verkauft hatte quasi an Disney, aber die es dann halt in die Schublade gesteckt haben und gesagt, wir machen es nicht drauf, hatte er jetzt halt einfach so die Marktmacht, um dann nochmal drauf zurückzukommen und sagt, hier, lass uns das umsetzen, ich möchte es gerne von euch zurückerwerben oder mit euch produzieren. So.
Da Burton selbst schon in der Pre-Production von Batman Returns steckte und wohl auch keine Lust mehr hatte, sich die quälend langsame Tag-für-Tag-Arbeit eines Stop-Motion-Films anzutun, wollte er den Film produzieren und Henry Selick sollte Regie führen. Gemeinsam pitchten sie das Projekt erneut an Disney und das Studio beschloss aus Nightmare Before Christmas einen Kinofilm zu machen. Ich kann mit diesem Wort pitchen echt einfach nichts anfangen. Ja. Ich finde das ganz schrecklich.
Ein Pitch?
Ja.
Macht ihr keine Pitches auf eurer Arbeit?
Ja, das kann ein Grund dafür sein, dass ich das Wort so schrecklich finde.
Ach so, ich find, das ist halt für mich voll geläufig. So. Du machst halt, stellst ein Projekt einem Kunden vor und das ist dann ein Pitch.
Aber also was mich an den Sachen dann immer, also ich bin mir nicht sicher, wie weit man da mit Anglizismen und überhaupt, das finde ich immer schwierig einzuschätzen. Ich war auch gestern bei einer Disputation und also ein Freund von mir, der halt die Disputation hatte, der hat dann halt auch Impact verwendet. Der hat eine Definition erstellt und hat in dieser Definition das Wort Impact verwendet. In der deutschen Definition, und das fand ich in dem Moment auch kritisch, aber eine halbe Stunde später bei der Diskussion mit den Professoren haben die in der gleichen Art und Weise auch noch weitere Anglizismen verwendet und auch Impact. Und dann dachte ich mir so, okay, vielleicht ist es einfach so, vielleicht muss man das einfach annehmen.
Nee, das ist ja dann, irgendwann ist es halt dann einfach nur noch ein Fremdwort, so, ja,
ja.
Was halt irgendwie dazugehört.
Also ich persönlich habe überhaupt kein Problem mit Anglizismen. Ich finde sie halt immer dann albern, wenn es halt...
Wenn sie nichts Neues bringen.
Genau, aber was wäre denn das deutsche Äquivalent zu Pitch? Ein,
ja, ich habe es vorhin versucht. Die
Einreichung eines Entwurfes.
Ja, ich hab gesagt...
Eine zündende Idee unterbreiten.
Zündende Idee. Das ist halt eben... Da muss man halt dann schon wieder einen ganzen Satz verwenden, um ein Wort zu ersetzen. Ja. Das ist ja gerade die Stärke auch der englischen Sprache, dass sie ja oft ein Wort haben, das man im Deutschen nur in einem Satz unterschreiben
kann. Ich weiß nicht. Ist es die Stärke der englischen Sprache oder unser Unvermögen, das einfach vernünftig auf Englisch zu formulieren?
Ich habe als Teenager Basketball gespielt und ich weiß, dass es halt irgendwie da total oft Begriffe gab, so irgendwie der Power Forward, der am besten durch die Zone ziehen und zum Korberfolg werden kommen kann, so im Deutschen, und das war dann irgendwie, ich hab's vergessen, aber das war dann irgendwie so dann der Triple Shooter im Englischen, so, weißt du, so, das, er ist der Triple Shooter, und dann, so im Deutschen hättest du es halt übersetzt nur so durch so einen langen Satz irgendwie. Also die haben oft sehr griffige Dings. Andererseits im auf Twitter gibt es da in der englischen Twitter-Bubble auch so ein, wiederum so ein Sprichwort, the Germans for sure have a word for it. Also die haben immer das Gerücht oder das Klischee, Vorurteil, dass es im Deutschen für alles ein Wort gibt.
Weil es auch für sehr viele Sachen tatsächlich Wörter gibt. Ja. Ich finde, vielleicht sollten wir einfach unser Repertoire erhöhen. Nicht, weil ich gegen Anglizismen bin, sondern einfach halt nur, weißt du, schön, dass man die Sprache reich ist.
Ich mag einfach große Wortschätze und ich finde, da können durchaus verschiedene Sprachen mit rein.
Das ist ja jetzt auch wirklich nur dieses Wort. Ich mag es halt einfach nicht. Es ist halt auch so negativ konnotiert, ja. Aber ich hatte.
Von deiner Arbeit.
Genau. Ich hatte während der Arbeitszeit.
Du liebst deinen Job natürlich, falls das hier jemand hören sollte.
Ja, sicher. ich hatte während der Studienzeit einen Kumpel, der ist immer noch wahrscheinlich Türke und erzählte, ja, man neigt dazu, immer dann in so in der Vergangenheit zu sprechen, ja. Dabei lebt der Mensch ja hoffentlich noch. Aber ich weiß natürlich nicht, ob er seine Staatsbürgerschaft irgendwie abgelegt hat. Naja, jedenfalls hat der erzählt, dass in der Türkei, also man könnte ja auch sagen im Türkischen, aber es hat ja auch noch irgendwie so einen anderen. Okay. Also er sagte jedenfalls, dass im Türkischen die so neue Wörter einfach gnadenlos selbst erfunden werden. Also er brachte das Beispiel von dem CD-Player.
Mhm.
Ja? Das ist ja eigentlich ein Kompakt-Disc-Player. Und im Türkischen heißt es jetzt wörtlich auf Deutsch übersetzt der Lochscheibendreher. Ja? Und darüber hat er sich dann halt auch sehr lustig gemacht. Ja, also da gibt's dann halt dann da in der Türkei oder im Türkischen gibt's quasi genau das Gegenteil, da gibt's dann halt keine Anglizismen und ist dann halt auch wieder so albern, ja. Oder die Franzosen, wie die's machen, die drehen, also die übernehmen einfach die Wörter und sprechen sie französisch aus.
Gegen dem
flektieren die Französischen.
Naja. Unsere Lieblingseuropäer.
Ja, tatsächlich.
Ich mag aber die alle. Anyway, als Drehbuchautor wurde Michael McDowell engagiert, mit dem Burton schon bei Beetlejuice zusammengearbeitet hatte. Paula berichtete eben.
Genau.
Allerdings schied dieser dann wieder aus dem Projekt aus. Es hatte die berühmt-berüchtigten kreativen Differenzen mit Burton gegeben über die Frage, ob der Film denn jetzt ein Musical werden soll oder nicht. Burton wollte Musical.
Nein.
McDowell fand die Idee genauso schlecht wie Paula.
Nach McDowells Abgang holte Burton Komponist Danny Elfman mit ins Boot. Und die beiden entwarfen zusammen erst einmal eine grobe Storyline und schrieben dann die Lieder dazu. Und erst auf diesem Rohbau aufbauend schrieb die zweite Drehbuchautorin Caroline Thompson das ausgearbeitete Skript.
Kommen wir zu den Puppen des Films. Insgesamt mussten 60 verschiedene Puppen mit je 3 bis 4 Varianten gemacht werden. Die Hauptpuppen hatten dabei besonders viele verschiedene Varianten und vor allen Dingen besonders viele Gesichtsausdrücke. Besonders Sally und Jack waren da besonders individuell und wie könnte es anders sein? Jack war der, bei dem sie am meisten Energie reinsteckte. Das Team machte mehr als 400 verschiedene Versionen des Kopfes von Jack, den sie dann immer je nach Szene und Gesichtsausdruck auswechselten. Für jedes einzelne Blinzeln der Puppe mussten 3 verschiedene Augenteile eingesetzt werden, also Augenteil einsetzen, Foto machen, nächstes Augenteil einsetzen, Foto machen, nächstes Augenteil einsetzen, Foto machen.
Oh Gott.
Und das für pro Blinzeln, das Jack machte.
War mir nicht klar, als ich den Film schaute, wie viel Arbeit dahinter steckt. Ja.
Es wird noch krasser.
Und ja, genau, weil Disney nicht einverstanden war mit Jacks Aussehen. Die leeren Augenhöhlen waren dem Studio ein Dorn im Auge.
Da.
Disney bestand darauf, dass Jack große, freundliche Augen bekomme, um die Corporate Identity der Firma zu bewahren. Aber Selleck und Burton setzten sich in diesem Aspekt durch.
Das finde ich auch schön, dass die Corporate Identity in den Augen getragen werden kann.
Alle Disney-Augen, alle Disney-Viecher haben aber diese Riesen.
Er hat ja auch große Augen.
Ne, diese besonders große.
Ja.
In den Originalentwürfen war Jack übrigens komplett schwarz gekleidet. In Testaufnahmen stellte sich dann allerdings heraus, dass sich das schlecht von dem düsteren Hintergrund von Halloween Town abhob. Und deswegen kam dann Selleck, der Regisseur, auf die Idee, ihm so einen weißen Nadelstreifenanzug zu verpassen und schuf damit das ikonische Aussehen des Protagonisten.
Der ist aber auch sehr schick, der Anzug.
Ja. Da das Set und die Puppen Miniaturen waren, musste die Crew auch Mini-Scheinwerfer für die Beleuchtung verwenden, um es realistischer wirken zu lassen. Auch wie niedlich. Wie auf der Eisenbahnanlage. Ne? Ja. Mini-Scheinwerfer. Oder in so einem Puppenhaus.
Ja.
Kommen wir zu den Dreharbeiten, den eigentlichen. Ja, Patrick Stewart, also Captain Picard, las ursprünglich Burtons Gedicht im Intro des Films vor, das komplette Gedicht. Allerdings entschieden sie sich dann im Laufe der Produktion dazu, dass die Szene zu schneiden und engagierten dann Edward Ivory, beziehungsweise der spricht ja Sandy Claus, den beauftragten sie dann nochmal eine kurze Version von dem Gedicht einzusprechen, aber bevor ihr zu empört seid, man kann das gesamte Gedicht von Patrick Stewart vorgetragen noch immer auf dem Soundtrack sich anhören.
Ja gut.
Aber wir haben ja schon festgestellt, der Soundtrack reizt uns jetzt nicht so.
Stimmt. Da pro Sekunde Film 24 einzelne Fotos der Puppen erstellt werden mussten, wurde mit einer Crew von mehr als 120 Mitarbeitern in 20 Studios parallel gearbeitet.
20 Studios parallel ist halt echt eine krasse Hausnummer.
Wusste gar nicht, dass es so viele Studios auf der Welt gibt. Ja. Dennoch benötigte das Team mehr als 3 Jahre, um die Dreharbeiten abzuschließen. 1 Minute Film benötigte 1 Woche Drehen. Insgesamt wurden für den Film 109.440 einzelne Fotos gemacht. Das ist schon echt heftig, ja?
Das ist richtig heftig.
Da muss man schon so einen Idealismus irgendwie sich tragen.
Ich finde auch, umso mehr kommen jetzt die Bilder zum Tragen, weil ich meine, also der Gesang und das Bild dann halt miteinander und diese ganzen vielen Fotos, also was für eine Arbeit.
Dazu kommt also 24 Frames per Second ich komme da immer durch den Zahlen durcheinander. Ich glaube, es ist Realfilmstandard, zumindest zu der Zeit damals.
So schön. Ich bin erstaunt, es ist ein erstaunt, es kommt schon einem so, oh mein, also so, wow.
Und bei früheren Stop-Motion-Animationsfilmen wurden halt immer weniger Fotos extra gemacht. Das führt dann dazu, dass es halt ein bisschen ruckeliger wird, das Bild, aber eben zu einer enormen Zeitersparnis. Und hier hatten sie eben diesen Anspruch, dass es unglaublich realistisch wirken soll alles und deswegen haben sie sich da halt diesen mega Mühe gemacht.
Wobei die schon auch sich ein bisschen zackig bewegen, ne?
Kannst du nicht ganz vermeiden, glaube ich, bei der Art.
Aber manchmal ist es ja auch gut,
tatsächlich. Also das ich habe das
ja schon.
Ja, genau. Ja. Gerade auch so mit diesem Gruselmoment, wo Jack da so einige Szenen hat, auch in dieser Kampfszene mit dem Boogeyman. Da ist es sehr hervorragend, dass es ja so ist. Aber deswegen ist es mir auch überhaupt nicht aufgefallen. Ich habe gedacht, das muss halt so sein.
Nee, also auch bei Sally oder so, ne? Weil die ja alle so ein bisschen kaputt sind.
Ja.
Finde ich auch, dass es gut passt.
In diesen Studios übrigens waren dann die Sets aufgebaut, die verschiedenen, und in diesen Sets waren dann Falltüren versteckt. Das führte dann dazu, dass man ein Foto gemacht hat, da wurde die Falltür aufgeklappt, ein Mitarbeiter kam raus, hat die Figur ein Stückchen bewegt, Falltür wieder zugemacht, das nächste Foto gemacht.
So, wie groß waren die denn wohl, dann, die Puppen?
Ich habe es gesehen, die waren so ungefähr so was, 30 Zentimeter hoch, würde ich sagen. Wenn ich dazu komme, im Blog verlinken, da gibt es entsprechendes Filmmaterial im Internet, um sich die Produktion anzugucken.
Burton und Selleck wollten, dass trotz Stop-Motion der Film möglichst viele Einstellungen und Kamerafahrten haben solle, wie sie auch in Realfilmen vorkommen. Der komplizierteste dieser Shots war besonders kompliziert umzusetzen. Und zwar die Szene, in der Jack die Tür ins Weihnachtsland findet. Hier gibt es einen Shot, in dem sich Jack in einem Super-Close-Up im Türknauf spiegelt. Dies hinzubekommen, ohne dass Kamera- oder Studio-Equipment zu sehen ist, war eine besondere Herausforderung.
Sieht auch verdammt geil aus, der Shot, muss man mal sagen. Das war unser letzter Fun-Fact.
Unser guter alter Freund Ashcat schreibt: Mein liebster Filmpodcast. Ja, und 5 Sternchen. Der Spätfilm ist für mich der beste Filmpodcast. Er bespricht keine aktuellen Filme, sondern eher Klassiker. Es gibt immer eine Menge Hintergrundinfos und Trivia, kann man gut gebrauchen, um auf Partys Eindruck zu schinden. Und eine fundierte Interpretation. Also das finde ich wirklich besonders gut, ne, wenn jemand mit dem Zeug, was er bei uns hört, auf einer Party gehen kann. Das ist echt, das hätte ich mir nie träumen lassen. Selbst wenn ich bei der Interpretation nicht immer zustimme, so ist es doch immer ein guter Denkanstoß, mir meine eigenen Gedanken zu machen. Was ich an dem Podcast besonders schätze, ist die Chemie zwischen Daniel und Paula.
High five.
Schon wieder. Neben den regulären Folgen gibt es auch immer mal wieder einige Specials, bei denen interessante Gäste in Kurzfolgen Filme besprechen. Ich bin übrigens 2013 oder Anfang 2014 zum Spätfilm gestoßen, da Daniel und Paula beim Pottwichteln eine Fragezeichen-Pott-Folge gemacht haben. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich dann bei der Auflösung der Wichtel beim Spätfilm hängen geblieben bin. Und da war der Spätfilm auch noch ziemlich jung, weil wir nämlich im April 2013 erst angefangen
haben. Genau, das heißt, wir haben nächsten April unser 5-jähriges. Da machen wir auch was Besonderes, sag ich mal.
Wer hätte das gedacht? Gibt's eine Podcast-Party?
Yes, das wäre eine Idee.
Das wäre schon cool.
Das wäre noch gar nicht bewusst gewesen, dass wir das tatsächlich schon so lange durchziehen.
Da machen wir mal uns Gedanken,
sag ich mal. Auf jeden Fall müssen wir was machen, ja.
Jetzt kommen wir zum filmischen Erzählen. Wie hat der Film denn seine Geschichte erzählt?
Singend.
Vollkommen korrekt. Ich fange an, indem ich euch frage, wie steht ihr denn zu Weihnachten? Tabu, du hast so lange nichts mehr sagen dürfen.
Weihnachten. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist das erste Mal, oder nicht das erste Mal, aber halt seit langem, dass ich wieder Lust auf Weihnachten habe. Die letzten Jahre hatte ich nicht so richtig Lust. Jetzt habe ich schon wieder eher ein bisschen Lust. Aber
eher ein bisschen. Klingt ja auch nicht so begeistert, ne?
Nee, also Weihnachten bei uns ist aber auch wirklich sehr entspannt. Also deswegen, also meine Familie und ich schenken uns auch keine Geschenke. Deswegen fällt schon mal der Stress weg. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und ich freue mich natürlich auf ein gemütliches Beisammensein. Insofern, Weihnachten ist schon schön. Es macht Spaß. Und ich glaube, ich sehe dem Ganzen entspannt entgegen. Ich habe jetzt keine besonders große Vorfreude, aber auch jetzt kein irgendwie hektisches Genervtsein.
Paula, du?
Weihnachten ist eine sehr schöne Kindheitserinnerung. Und jetzt liegt mein Interesse darin, ähnliche Erinnerungen für meine Kinder zu produzieren.
Oh.
Das ist es eigentlich.
Was ist das Besondere an dieser Kindheitserinnerung?
Ja, das ist, glaube ich, so, es hat viel mit Magie zu tun. Ja, tatsächlich irgendwie. Also das habe ich heute noch, dass ich halt diese Beleuchtung einfach so schön finde, ja. Also wenn du mal irgendwie in die Stadt gehst und es schon dunkel ist und hast du überall diese Lichterketten, oder auch bei uns zu Hause, ja, im Kleinen. Also das mag ich halt sehr gerne und Kerzen mag ich auch sehr gerne und dann halt an dem Weihnachtsabend selbst, da gab es in meiner Kindheit halt den Weihnachtsmann und es war immer sehr spannend, wenn der dann kam, war man immer so besonders aufgeregt, ja. So ein bisschen war das bei uns auch noch so, dass man immer Angst haben musste, dass, also es gab zwar keinen Knecht Ruprecht, aber man musste halt irgendwie befürchten, dass man auf Missetaten irgendwie hingewiesen wird, ja.
Pädagogisch wertvoll.
Haben deine Eltern das ganze Jahr über gesammelt?
Na, wieso denn meine Eltern? Was haben die denn damit zu tun?
Stimmt, richtig, Entschuldigung.
mein Bruder hatte auch echt immer große Angst. Das ist halt so irgendwie so das Gefühl, irgendwie sich da so wahnsinnig auf diesen Moment zu freuen und dann weiß man nicht genau, wann kommt er und dann kommt dieser Kerl mit der roten Kaffeehaube auf dem Kopf und bringt dann lauter Geschenke und dann darf man lange aufbleiben und darf mit seinen Geschenken spielen und das fand ich halt immer schön.
Mhm. Ey, du hast zwei Sachen gesagt, einmal, also ich erst noch mal eine kleine Extra-Runde, ich bin ein riesen Weihnachtsfan. Und du hast so zwei Sachen gesagt. Das eine war, es hat viel mit Magie zu tun und auch die Lichter und das ist eine schöne Kindheitserinnerung und sowas. Den konkreten zweiten Punkt habe ich schon wieder vergessen.
Der Weihnachtsmann.
Nee, das war nicht das, worauf ich hinaus wollte. Worauf ich hinaus wollte, ist nämlich, dass ich glaube, eine der ganz zentralen Thesen des Films ist, dass man Weihnachten nicht erklären kann. Das spiegelt sich natürlich schon gleich in dem Lied What is This, wenn Jack das Weihnachtsland entdeckt. Aber auch diese ganzen Bemühungen von Halloween Town, Weihnachten zu verstehen und nachzumachen und es einfach nicht hinzukriegen. Es gibt ja so eine so schöne Sequenz, wo Jack in so einem Labor steht und versucht, mit wissenschaftlichen Methoden Weihnachten zu analysieren und es ihm halt einfach nicht gelingt und er dann ganz dilettantisch versucht, es nachzumachen und es natürlich auch total schief geht und im Endeffekt dann die Liebe zu Sally ihn den Geist der Weihnacht verstehen lässt und das ist halt so eins, ich glaube, das ist so die Kernaus oder eine der Kernaussagen, die hier ganz tief drin steckt, von wegen Weihnachten ist nichts, was man jemandem erklären kann, sondern man muss es fühlen. Und wenn du dieses Gefühl nicht hast, dann wirst du es auch nie verstehen.
Aber woran machst du fest, dass er Weihnachten verstanden hat? Weil das, also soweit würde ich...
Am Ende geht, am gehen. Ende gibt es halt so diese, dass er seine Liebe zu Sally findet und dann zu der Erkenntnis kommt, dass er Sandy Claus freilassen muss, befreien muss und dass er total
Das passiert ja unabhängig voneinander, weil er kommt ja zu der Erkenntnis, dass er ist, also er wird ja abgeschossen, ist dann auf diesem Friedhof und stellt dann fest, dass er im Grunde genommen gerade eben einfach nur, ich möchte nicht Versagen sagen, aber er fühlt sich ja in dem Moment so, das, was er gerade eben gemacht hat, war nicht korrekt und kommt halt auch zu dem Schuss, hätte er vielleicht nicht machen sollen, kommt zurück in der Hoffnung, Weihnachten noch retten zu können. Und findet ja dann dort Sally, die gerade eben versucht, Santa zu befreien, weil sie ja schon viel eher begriffen hat.
Ja, aber okay, dann in diesem Akt der Befreiung finden sie ja zueinander.
Ja.
So, und dann
wird aber hat er dadurch Weihnachten tatsächlich verstanden?
Ich glaube, am Ende versteht das schon, weil er der Film schon so auf so einer versöhnlichen Note endet, dass er Santa Claus wird wieder freigelassen, die beiden finden ihre Liebe und Santa Claus schickt ihnen dann noch diesen Schneefall und so. Also,
ja. Also ich habe das schon so gelesen, dass er halt verstanden hat, dass es nicht sein Gebiet ist, sondern dass er das halt dem Sandy Claus überlassen sollte und dass er halt einfach bei Halloween bleiben muss.
Okay, dann hat er vielleicht verstanden, dass der Zauber der Weihnacht nichts ist, was er rekonstruieren kann, weil es halt was Besonderes ist.
Ja, also das glaube ich, also da würde ich tatsächlich sogar mit übereinstimmen, mit dem ersten, dass er verstanden hat, was Weihnachten ist.
Nicht
würde
so, dass
ich nicht sagen.
Kann, ja.
Genau, also auch nicht, ich glaube auch nicht, dass er es nachmachen möchte, weil ich hatte ja schon mal am Anfang erwähnt, dass er diese Sehnsucht verspürt. Und deswegen finde ich es gerade eben sehr spannend, weil für mich zum Beispiel war Weihnachten halt, natürlich, es ging offensichtlich um Weihnachten, es ist wichtig, aber für mich war viel zentraler am Anfang der Punkt, weil er ja halt nicht wusste, wohin mit sich, weil er diese Unzufriedenheit verspürt hat und sie versucht hat, irgendwie zu beseitigen. Und ich finde, da war halt Weihnachten mehr so ein Zufall, weil er ist ja durch Zufall halt zu dieses Weihnachtsdorf gekommen. Und dass er es nicht verstanden hat, glaube ich, zum Beispiel liegt daran, dass er die falschen Fragen gestellt hat.
Ja klar, aber ich glaube nicht, dass die Assoziation halt zwischen, er befindet sich in einem Moment der Sehnsucht und er findet dann einen Sehnsuchtsort, dass der natürlich bewusst gewählt wurde von den Filmemachern. Aber tatsächlich ist da, was ihr eben beide sagtet, ist so die Kehrseite der Medaille, was mich auch so die ganze Zeit stört an dem Film, ist, dass er im Grunde so eine Schuster-bleibt-bei-deinem-Leisten-Philosophie vor sich her trägt.
Auf jeden Fall.
Und das ist ja sowas, das mag ich nicht. Also ich finde halt, Leute sollten schon Sachen ausprobieren und nicht so, du bist halt der Halloween-Heini, also musst du das auch für immer bleiben und was bildest du dir ein, was anderes zu versuchen? Das finde ich irgendwie unsympathisch.
Ich fand es auch sehr traurig, als er da gelandet ist in diesem Friedhof und dann einfach nur so dieser Frust da so einbricht und er so sagt, so ja, aber meine Intentionen waren doch eigentlich ganz andere. Und ich mir so dachte so, ja, ist doch vollkommen in Ordnung, du hast es versucht.
Ja, das stimmt. Also er wollte sich ja irgendwie weiterentwickeln einfach, ne? Wollte nicht immer nur das Gleiche machen.
Genau.
Und dann wurde das nicht zugelassen.
Und ich glaube, diesen Frust, dass man halt aus seinen eigenen Mustern ausbrechen möchte, dass man irgendwann feststellt, so ich will noch mehr, egal ob ich jetzt gut bin oder nicht in dem, was ich mache. Ich glaube, das ist tatsächlich etwas sehr Menschliches und Normales. Deswegen ist das Fazit eigentlich wirklich umso trauriger. Ja. Also, ja, hast du halt verkackt. Aber hey, du hast ein Mädel gefunden. Top.
Stimmt.
Man könnte es allerdings auch wieder ein bisschen positiver sehen, dass man, das war so der nächste Gedanke, der mir reinschoss, dass er im Grunde am Anfang an einem Burnout-Syndrom leidet. So, er zieht halt jedes Jahr seine Halloween-Nummer durch und er ist da total gut drin, aber er kann halt einfach nicht mehr. Er hat es zu oft gemacht und es gibt ihm einfach nichts mehr und er ist halt quasi, hatte eine Form von Depression oder sowas. Und dann findet er was Neues und stürzt sich darauf und denkt, oh, das wird sein Leben umkrempeln und wird alles total toll und neu für ihn erfüllen. Aber es ändert im Desaster und über dieses Desaster erkennt er dann eigentlich erst, was er für ein schönes Leben hat und dass er eigentlich total glücklich sein kann mit dem, was er schon hat. So kann man dann eben das wieder positiv deuten.
Ja, doch, also würde ich genauso sehen auch, dass man halt irgendwie sagen kann, er möchte irgendwie, er hat einen Traum und möchte den gerne verwirklichen und hat halt irgendwie vergessen, wie wichtig seine Realität eigentlich auch für ihn ist. Und dann geht er eben, wagt er quasi diesen Seitensprung und entdeckt dadurch wieder, wie wertvoll seine Welt tatsächlich ist.
Ja.
Aber das sind halt, wie du es schon sagtest, es ist eigentlich in dem Fall so das Gleiche, ja, nur einmal positiv ausgedrückt und einmal negativ ausgedrückt.
Ja. Das erinnert mich stark an, erinnerst dich noch an It's a Wonderful Life? Der hatte im Grunde die gleiche Message, so dass der Protagonist will immer in die Welt hinausziehen und es gibt immer irdische Gründe, die ihn in seinem Heimatdorf zurückhalten und das stürzt ihn in eine große Depression und die große Lehre von ihm ist dann halt zu lernen, was er eigentlich für ein schönes Leben in seinem Dorf führt, damit klarzukommen, halt, dass nicht alle Träume im Leben in Erfüllung gehen, aber man trotzdem ein schönes Leben haben kann. Das hatten wir damals sehr positiv aufgenommen. Hier würde ich deiner Mundart folgen sagen, es hat so ein bisschen Geschmäckle.
Ja, es ist halt andererseits vielleicht auch eine Parabel aufs Scheitern und das Akzeptieren können, dass man irgendwo gescheitert ist.
Das ist interessant, weil ich habe einen Text gelesen, der meinte, der Film es wäre ein Marketingfilm. Und
für?
Jetzt hör zu. Jake, nein, für quasi ein Schulfilm für Marketing, weil Jack ist ein CEO, der versucht seiner Brand ein Re-Image zu geben, ein neues Image zu verleihen, und es geht katastrophal schief, und dann muss er erkennen einfach, was die Kernqualität seiner Marke ist, um sich auf diese zu besinnen.
Ah, herrlich.
Ja, es passt auch.
Das erinnert mich spontan in einer VWL-Vorlesung vor ein paar Jährchen kam auch eine Schokoladen, ich möchte jetzt den Namen nicht nennen, hat eine Schokofirma, sage ich jetzt mal, in eine 400-Mann-Vorlesung, hat kostenlos diese Schokolade verteilt.
Yay!
Richtig, und hat dann gefragt, was können sie besser machen, wie können sie besser vermarkten, so wie kann man das schöner gestalten, damit mehr Leute es kaufen. Einer der Studenten war endlich mal mutig genug zu sagen, das schmeckt einfach scheiße.
Dumm, dumm.
Ja, es ist, so war es halt. Aber zurück zum Thema, Entschuldigung.
Nee, das passt ja
auch irgendwie. Jetzt weiß ich auch, warum du den Namen nicht nennen wolltest. Ja, schwierig. Es war aber halt auch ziemlich gemein von Jack Skellington, dass er halt Santa Claus gefangen genommen hat. Und es war halt auch gemein, den Kindern diese monströsen Spielzeuge da ins Haus zu bringen. Ja, also
aus unserer Perspektive, also das, ich glaube, das ist auch das mit dieser Intention wieder, weil so ja, so tatsächlich, wenn wir jetzt so dieses Bild gut und böse zeichnen oder halt schlecht und gut, dann ist das jetzt natürlich nicht unbedingt was Schönes, aber in deren Mentalität und in deren Welt wollten sie ja tatsächlich ein Jolly Christmas den Leuten geben, und sie wollten ja tatsächlich dort Glück und Freude verbreiten, und ihre Form von Glück und Freude war halt in dem Moment halt so dieses Gruselige, weil das entsprach halt ihrer Natur.
Ja, das stimmt.
Also so habe ich das zumindest die ganze Zeit also aufgenommen, weil es war auch bei der Vorbereitung, sie haben ja alle ihre Aufgaben bekommen, sie haben sich alle da auch so reingesteigert, haben alle versucht, dazu ihr Bestes zu geben, haben dran gearbeitet, und halt jeder auf seine Art und Weise, und es entspricht aber nicht unbedingt unserer Norm, also so gemessen an unserem Standard ist es natürlich böse, aber in deren Welt ist es was vollkommen Natürliches.
Allerdings ist ja schon so ein egoistisches Motiv drin in Form von dem Gefangennahme von Santa. Weil der lässt sich schwer schon reden, aber ich kann es. Auch wieder nicht ich, sondern ich habe einen Text gelesen, und zwar vom wunderschönen Blog, der, also ich glaube, es kann ein Blog, der sich mit solchen Themen beschäftigt, keinen besseren Namen haben als Overthinking It. Und er schrieb über die Sandy Claus Verschwörung und legte eine sehr wunderbare Argumentation hin, dass eigentlich hinter allem Sandy Claus steckt, der den ganzen Film im Hintergrund die Strippen zieht. Und zwar muss man ja wissen, der Weihnachtsmann ist natürlich allwissend, nicht? Das weiß ja wohl jeder. Genau, er muss ja eben dieses goldene Buch haben, um zu sagen, ob die Kinder artig waren oder unartig. Da kann man sogar noch einschränken, das weiß er nur von Kindern und nicht von Erwachsenen. Deswegen wusste er vielleicht nicht, was Jack Skellington gemacht hat. Aber wen engagiert denn Jack? Er engagiert 3 Kinder.
Aber sind das denn Kinder?
Definitiv. Hatte der auch gut, also er hat eine lange Argumentation, dass sie so kindliches Verhalten an den Tag legen, dass es sowas von Kinder sind. Deswegen, Trick and Treaters, die sind Kinder. Und in dem Moment muss Santa Claus gewusst haben, was Sache ist, weil er sagt sogar noch in der Einführung von, als Jackie da beobachtet, in diesem Jahr gibt es besonders wenige unartige Kinder. Das heißt, dass die unartigen Kinder, die es gibt, die müssen ihm ja besonders ins Auge gestochen haben. Das heißt, die Trick and Treaters, er hatte die auf jeden Fall auf dem Schirm. Das heißt, er wusste, was geplant ist, und hat es trotzdem mit sich machen lassen. Warum? Na, wenn man sich den Santa Claus Mythos anguckt, dann macht er mindestens seit dem Jahr 1800 diesen Job. Jedes Jahr musste er an Weihnachten die Geschenke ausliefern.
Der hatte den Burnout.
Und ja, genau. Muss halt, ja, vor allem, er darf nie Weihnachten feiern. So. Und er hat sich halt vorgestellt, so, ey, ein Jahr Auszeit, ich lasse diesen Jack Skeleton seinen Scheiß machen und ich kann einfach mal Urlaub machen. Und das passt nämlich dann auch zusammen, als dann am Ende Jack Santa befreit, dann hält Santa ihm eine Standpauke, aber er beschwert sich nicht einmal darüber, dass er entführt wurde, sondern er beschwert sich nur, dass Jack das Weihnachtsfest versaut hat, weil er hatte halt damit geplant, er kann sich jetzt mal ein Jahr einen Chilligen machen und Jack übernimmt die Arbeit und jetzt hat er das total versaut und jetzt muss Santa wieder ran und muss dann am Ende ja dann doch wieder die ganze Arbeit übernehmen und das ergibt sich dann eben am Ende noch, dass er ihnen dann halt noch diesen Schneefall schenkt und irgendwie gibt es, ich weiß nicht, ob es ein Film war oder es gibt irgendwie so eine Form von Epilog, wo noch bekannt gegeben wird, vielleicht auch in dem Gedicht, dass Santa und Jack fortan Freunde waren und das deutet alles darauf hin, dass eigentlich Santa im Hintergrund die Fäden gezogen hat.
Ich hätte noch ein weiteres Argument dafür. Als Santa dann befreit ist und Jack als Held da steht, fasst sich nämlich Santa auf die Nase und fliegt weg. Mhm. Und man denkt sich so ein bisschen, du willst mir doch jetzt nicht erzählen, dass du hier, keine Ahnung, von diesen drei kleinen Kindern überall hingezogen worden bist. Dabei müsstest du die ganze Zeit einfach auf die Nase fassen und wegfliegen und das hat nicht einmal funktioniert. Das ist kritisch auf jeden Fall.
Ja, das stimmt.
Aber ich finde, man müsste jetzt noch rausfinden, wie er das im Grunde genommen initiiert hat.
Das war dann quasi das Weihnachtsgeschenk von Sandy Claus an Jack Skeleton, weil der so unzufrieden war mit seinem Leben.
Er ist auf den fahrenden Zug aufgesprungen. So. Weihnachten vorbereitet, er war nicht mehr wirklich engagiert dabei und dann kriegt er mit so, oh, dieser Jack möchte das gerne machen. Oh, der plant was gegen mich.
Nicht oh, sondern ho, ho, ho.
Das lass ich doch mal geschehen. Dann habe ich ein Jahr Auszeit und der kann sich den ganzen Stress geben. Ich meine, okay, damals waren es noch irgendwie 5 Milliarden Kinder, also 5 Milliarden Menschen, dann, was weiß ich, 2,5 Milliarden Kinder, ist ja auch super stressig.
Ja.
Okay, die kriegen nicht alle Weihnachtsgeschenke, aber.
Weil nämlich alle brav sind, ne?
Ja, aber es sind ja auch verschiedene Religionen. Da gibt's
ja, stimmt.
Da gibt's ja dann noch
auch Zeitunterschiede
Frost,
und so.
Fädchen Frost, genau. Christkind und ja. Chanukka, Zuckerfest und was es nicht alles gibt.
Vielleicht hat er ja tatsächlich einen ähnlich tiefen Ort gerade eben besucht wie Jack.
Ja.
Aber dann wäre ich immer noch lieber Jack an der Stelle, weil der kam wenigstens raus und war nicht die ganze Zeit in irgendeinem dummen Sack mit drei kleinen Kindern.
Und der war beim Boogeyman.
Und dann beim Boogeyman, ja.
Das war der Punkt, warum er am Ende so sauer war, weil das hatte sich natürlich anders vorgestellt.
Ich fand's auch sehr interessant, weil jetzt weiß man endlich, was Santa unter seinem Mantel hat. Man konnte nämlich dann diese Unterhosen da sehen und dachte sich so, ah ja.
Ja, die sind cool.
Ich habe noch mal ein ernstes Thema zu diesem Film, nachdem wir eben so spaßig waren, was ja hier auch besonders tabu mich betrifft, als hätten wir es geplant. Haben wir nicht tatsächlich, aber ist jetzt so ein, das passt total. Ich habe nicht einen anderen Text gelesen, der die These vertreten hat, dass The Nightmare Before Christmas den Schaden und die Problematik von Cultural Approbation thematisieren würde.
Siehst du, das wollte ich vorhin auch sagen, aber mir hat das Wort gefehlt.
Ja, ich muss es auch immer jetzt.
Das konnte ich nicht drüber reden.
Jetzt hätte ich jetzt aber auch nicht gewusst. So jetzt, wenn Daniel das so sagt, dann so, dann verstehe ich, dann weiß ich.
Du kannst es dir übersetzen. So,
richtig.
Ne?
Aber es ist jetzt nicht, als wäre es in meinem Passiv- oder Aktivwortschatz da irgendwo mit eingebunden.
Dann lass mir so ein paar Sätze zu sagen. Ich habe ein bisschen ein Problem mit diesem, so im, ich sag mal, intellektuellen Internetdiskurs ist das so ein geflügeltes Wort. Ah, das ist Cultural Approbation. Aber, also so linksdominierten Internetdiskurs, sag ich mal. Aber ich bin da immer so ein bisschen skeptisch, was denn diesen Begriff angeht. Es geht darum, um die Aneignung fremder Kulturen und den Schaden, den das bringt. Ich habe hier eine Definition. Du kannst es so gut Englisch, Tabu. Möchtest du diesen Absatz uns mal vorlesen, der das definiert, was Cultural Approbation auf Englisch das ist?
Kann jetzt wohl schief gehen. Ja. den ganzen Text?
Von oben angefangen, nur diesen Absatz bis zu der Lücke.
Okay. In case there's any confusion over the term, Law Professor Susan Scafidi has defined cultural approbation as taking intellectual property, traditional knowledge, cultural expressions, or artifacts from someone else's culture without permission. She goes on to say this can include unauthorized use of another culture's dance, dress, music, language, folklore, cuisine, traditional medicine, religious symbols, etc. It's most likely to be harmful when the source community is a minority group that has been oppressed or exploited in other ways, or when the object of appropriation is particularly sensitive, for example, sacred objects. It comes down to repackaging and mispresenting that culture often for your own gain.
Also. Mich stört vor allen Dingen in dieser Definition, dieser erste Abschnitt, taking intellectual property without permission. Weil, also da komme ich eben aus meinem politikwissenschaftlichen Background, wo wir dann irgendwie mit Aristoteles einsteigen und sagen, es gibt halt private Güter und öffentliche Güter, und öffentliche Güter ist wesentlich, dass sie niemandem gehören, sondern der Gemeinschaft so. Und wenn sie der Gemeinschaft hören, dann kann dir halt auch keine eine Permission geben, dich an einem öffentlichen Gut zu vergreifen quasi. Lass mich in so ein paar praktische Beispiele runterbrechen, die klar machen, wo Cultural Approbation vielleicht definitiv harmful ist, also schädlich ist, und wo sie meines Erachtens problematisch sein könnte. Also die ganz buchstäbliche Aneignung kolonialistischer Art von Kulturgütern ist Cultural Approbation. Wir haben die Nofretete in Berlin im Pergamon-Museum gesehen. Es war total geil. Wir waren auch damals, als wir sie noch fotografieren dürfen. Ich habe diese Fotos. Ich finde es super. Aber ehrlich, sie hat da nichts zu suchen. So, es ist ein ägyptisches Kulturgut. Eigentlich gehört diese Büste nach Ägypten. Und es hat damals in einem kolonialistischen Geist halt ein deutscher Forscher mitgebracht, um es quasi vor den Wilden zu retten. Und jetzt steht's halt in Berlin rum, aber normalerweise gehört die nach Ägypten. Ich finde, das ist ziemlich unstrittig, dass man das als so eine kulturelle Aneignung ansehen kann. Widersprich?
Ja, vor dem Hintergrund, diesem politischen Hintergrund schon. Ja, doch. Ja, nee, ich hatte gerade ein Gegenargument, das ich aber gerade im Geiste schon selbst wieder verworfen habe.
Okay, also, ja. Ich finde, so, wahrscheinlich, da gibt es wahrscheinlich auch Grenzfälle, wiederum zum Beispiel, was ist mit einer untergegangenen Kultur, die keinen direkten Nachfolger hat. Da in Berlin steht ja auch irgendwie dieses Portal aus Arabien von irgendeiner Kultur, die es nicht mehr gibt. Ich hab's vergessen, egal. Ursprünglich, es gab halt eine Zeit, Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, wo halt einfach westeuropäische Archäologen Kulturgüter anderer Kulturen gescheffelt haben und sie nach Deutschland und nach Westeuropa geschafft haben, um sie halt präsentieren zu können. Und das denke ich, ist so dieser einfachste Fall von, das ist wirklich was ein kritischer Punkt ist, was nicht sein sollte, und so Sachen müssten zurückgegeben werden. Jetzt wird aber dieser Punkt Cultural Approbation weiter ausgedehnt. In diesem Artikel, den ich da gelesen habe, wurde zum Beispiel das Beispiel gebracht, wenn Modedesigner die Muster von Native Americans oder irgendwelchen anderen Naturvölkern für ihre Mode benutzen. Wenn es amerikanische Modedesigner sind, kann man zumindest noch argumentieren, dass es geschmacklos ist, wenn sie keinen entsprechenden kulturellen Hintergrund haben, weil es da ja einfach einen entsprechenden Background gibt von Völkermord durch Europäer die da als Einwanderer die Indianer ausgerottet haben. So, aber wenn es jetzt irgendjemand ist, der nicht in den USA lebt und einfach Muster nimmt von irgendeinem Stamm von Native Americans, dann ist es für mich schon wesentlich schwieriger verständlich, was daran jetzt der Schaden sein sollte.
Also wenn es halt nur quasi die Form ist, ja, die Hülle, einfach nur ein Muster, dann finde ich es auch nicht problematisch, weil dann hat es halt irgendwann mal ein Mensch erfunden und andere Menschen fanden es gut und nutzen es weiter. Das ist halt irgendwie so eine Kultur, so entwickelt sich halt die Kultur einfach weiter, ja, und dann halt auch über Grenzen hinweg, das ist ja im Grunde positiv. Wenn es jetzt aber spirituelle Muster sind, die dann durch die Nutzung, durch irgendwelche Modelabels halt quasi so entzaubert werden, ja, dann finde ich das aber auch grenzwertig.
Mhm. Ich glaube, ich würde mir an der Stelle wünschen, dass einfach ein Bewusstsein besteht. Mhm. Weil ich finde, also es legitimiert nicht die Benutzung, aber ich denke, wenn ich wüsste, dass jemand das, was er da gerade eben macht, also wenn er weiß, vor welchem Hintergrund er steht und wenn er weiß, was da gerade eben, also in welchen Zusammenhängen das wie interpretiert werden könnte, wenn er weiß, was da passiert, und das dann halt sich trotzdem bewusst dafür entscheidet, so mit bestem Wissen und Gewissen und eventuell auch noch das verständlich und auch logisch argumentieren kann, dann glaube ich, könnte ich eher dafür Verständnis aufbringen, weil es kann verschiedene Meinungen einfach zu diesen verschiedenen Themen geben. Mhm. Was ich halt kritisch finde, und ich glaube, das ist halt besonders bei diesem bei dem Vorurteil Amerika kritisch, weil das einfach auch doch zu tragen kommt, ist, wenn es halt einfach so genutzt wird, ohne dass dem halt einen weiteren Gedanken geschenkt wird, das finde ich halt sehr verwerflich. Mhm. Das ist dann der Punkt, wo ich dann innerlich denke, so, nicht gut.
In den USA gibt es, ich glaube, es ist eine Football- oder eine Baseball-Mannschaft, ich kenne mich da nicht so gut aus, die sich Redskins nennen, und das wird regelmäßig kritisiert, weil kein Native American sich selbst als Rothaut bezeichnen würde. Und dass dann tatsächlich Gedankenlosigkeit ist. Aber ich sage das eben schon, tabu nicht, wir machen Capoeira. Und da könnte man natürlich auch sagen, wir sind ein Haufen White Dudes, in unserer Gruppe jetzt nicht, wir haben tatsächlich einen ziemlich internationalen Background, aber im Grunde ist es oft so, es stehen 20 weiße, käsige Europäer in einem Raum und machen afro-brasilianische Rituale nach. Das könnte man sehr stark als Cultural Appropriation, wie auch immer es ausgesprochen wird,
keine Ahnung,
betrachten.
Aber ihr macht es ja halt auch mit Respekt.
Das, mhm. Es geht sogar noch weiter. Ich habe diesen Gedanken auch schon öfter gewälzt, so ob das denn okay ist. Du warst ja krank bei unserem Jahresevent. Hast du dennoch damals den Workshop von Professor Vaquero in dem kleinen Raum mitgemacht?
Nein.
Weil das war halt super cool. Und er hat halt so ein, da ging es tatsächlich so um, was ist die Tradition von Capoeira? Und er hat tatsächlich erzählt, wie das alles entstanden ist. Und da kam er halt zu der Gedanke, dass es einfach was total Schönes ist, dass es Capoeira noch immer gibt und in die Welt hinausgetragen wird. Weil er hat halt klargemacht, das Ganze so aus, also wirklich wie so eine Geschichte erzählt. So, stell dir vor, du bist ein Afrikaner. Du wirst von Fremden aus deinem Stamm herausgerissen. Du wirst mit lauter anderen Leuten in eine Gruppe gefercht und du verstehst diese Leute nicht. So, die sprechen andere Sprachen als du. Die Europäer denken zwar, ihr seid irgendwie das Gleiche, aber die sind alles andere Kulturen. So, und ihr habt nichts gemeinsam. Ihr kommt auf ein Boot, seid Wochen auf dem Boot rum und so rings um euch sterben die Leute weg und ihr habt echt ein beschissenes Leben. Ihr werdet dann in Brasilien in der Sklaverei gehalten. Ihr habt wirklich das beschissenste Leben und die ganze Zeit wurdet ihr aus euren kulturellen Wurzeln herausgerissen und habt wirklich nichts mehr, was euch irgendwie daran bindet, und am krassesten halt, ihr habt möglicherweise die ganze Zeit niemanden, der eure Sprache spricht, und das Einzige, was ihr habt, ist eben eure Musik und eure Kultur, und dass es eben diese Musik ist und die darauf aufbauenden Tänze und Kampfsportarten und Tradition und Kultur, die sich dann in Brasilien in der Sklaverei weiterentwickelt haben und von dort aus eben wieder in die Welt hinausgegangen sind und dass da eben entwurzelte Menschen, denen wirklich jede Würde genommen wurde, so interpretiere ich das halt im Nachhinein, dadurch, dass eben es so eine Capoeira-Community gibt, die denen diese Würde zurückgibt, indem sie ihre Traditionen aufrecht erhält. Das finde ich einfach einen echt schönen Gedanken und der, der dieses komplett fern ist von jeder irgendwie kulturellen Aneignung, auch wenn wir denkbar weit weg von deren kulturellen Hintergrund sind, trotzdem ja, was du eben sagtest, wir respektieren die.
Und ihr schafft dem gewissermaßen halt auch ein Denkmal.
Ja.
Ein lebendes und überlebendes.
Ja. Und was auch sehr schön ist, weil du hast ja auch gerade eben beschrieben, wie man halt durch diesen, also durch diesen Austausch, durch diesen kulturellen Austausch, den man ja dann letztendlich in sich trägt, halt sich so ein Zuhause schafft.
Mhm.
Und ich finde, was heute halt auch sehr stark ist, dass, also wenn ich reise oder wenn ich irgendwo hingehe, wo ich auch noch gar nicht war, dann gucke ich dort auch schon mal gerne, ob es irgendwelche Capoeira-Gruppen gibt, um die zu besuchen. Und die Leute, die ich bisher getroffen habe, die kannten mich alle natürlich noch gar nicht, haben mich dann kennengelernt, ich habe sie kennengelernt. Und man hat halt ein Stück weit so ein Zuhause halt für sich mitgenommen, weil man wurde einfach immer sehr herzlich begrüßt und hat sich dann halt auch gemeinsam ausgetauscht und tatsächlich auch sehr häufig darüber ausgetauscht, was man halt selbst unter Capoeira versteht, weil jeder hat ja da auch seine eigene Erfahrung, seine eigene Definition. Man trägt quasi das Zuhause mit sich und teilt es und tauscht sich auch darüber aus, weil es ist ja, ein sehr flüssiger Begriff.
Mhm. Ja, deswegen. Aber das ist halt, es ist ja auch nicht nur einfach, also was ich jetzt zum Beispiel negativ auffassen würde, ist, also wenn ich jetzt zum Beispiel Hanukkah feiern würde, ja, weil das ist halt nicht meine Kultur, ich habe keine Ahnung davon, mir hat das keiner beigebracht. Wenn ich auf die Idee komme, das zu machen, da habe ich mir vielleicht was angelesen oder so, ja. Aber das wäre halt in meinen Augen halt respektlos und hohl, ja. Aber zumindest bei eurer Capoeira-Gruppe, es gibt vielleicht auch andere, da steht ja eben nicht allein dieser sportliche Aspekt im Hintergrund, sondern das Kulturelle wird ja auch weitergegeben.
Ja.
Und das wäre halt jetzt gerade bei meinem ausgedachten Beispiel nicht der Fall und es ist halt auch bei Mode nicht der Fall. Ja.
Ja, aber es kann halt schon dazu führen. Aber lass uns doch jetzt, das ist ein guter Punkt, den Bogen zurückschlagen zum Film.
Ich möchte aber noch eine Sache möchte ich noch erzählen. Weil es ist noch nicht allzu lange her, da hat die Mode den Punk für sich entdeckt. Ja. Und da konntest du in H&M Nietengürtel kaufen und alle haben irgendwie Irokesenschnitte gehabt und so, ja. Und das fand ich, also da habe ich auch ein ähnlich negatives Gefühl gehabt, ja, weil dadurch der Punk salonfähig gemacht wurde, obwohl Punk ja genau das Gegenteil bedeutet. Also eigentlich nicht genau das Gegenteil, Punk bedeutet ja eigentlich, mir ist alles egal. Aber gerade so Äußerlichkeiten oder Materielles und so ist mir Wurst. Alles ist wertlos.
Hm.
Und das haben dann halt diese Welt, ich interessiere mich halt nur für Äußerlichkeiten, Welt hat es so in sich aufgesogen und man konnte das dann halt auch einfach in jedem Laden kaufen. Das fand ich, hat den Punk auch so entzaubert. Mhm. Ja, und genauso der musikalische Punk wurde vor 2-3 Jahren von Heino entzaubert. Oder vielleicht wurden die Ärzte entzaubert, ich weiß nicht, aber Heino hat ein Lied der Ärzte gecovert. Und da habe ich gedacht, jetzt ist der Punk echt tot. Ja.
Die Ärzte sind vielleicht kein Punk mehr.
Das könnte natürlich auch sein.
Der Studiums, der hat immer gesagt, die Ärzte sind eigentlich Schlager mit Stil. Haben sie dann sogar ihren Stil, weil ich weiß zum Beispiel, dass Jan Delay, Heino wollte auch ein Lied von Jan Delay covern und der hat es ihm verboten, weil Heino Nazi ist, sagt er so, und Heino hat ihn sogar verklagt, das ging vor Gericht und Jan Delay hat gewonnen, weil Heino damals in Südafrika vor dem irgendwie einen offiziellen Auftritt hatte im Separatismus-Regime und dass Jan Delay anführen konnte und deswegen durfte Heino nicht sein Lied covern und es war rechtens, dass Jan Delay Heino als Nazi bezeichnet. Jetzt habe ich aber den Faden verloren. Genau, einen positiven und einen negativen. Diesen, was du mit Punk hattest, hatte ich total. In den 90ern gab es mal eine Mercedes-Benz-Werbung, die mit Janis Joplins Mercedes-Benz geworben hat. Und das hat mich damals fuchsig gemacht und hat mich tierisch aufgeregt. So. Und dann habe ich aber auch als linke Socke muss ich sagen, so funktioniert halt der Kapitalismus. So, er eignet sich alles an und versucht,
deswegen ist er böse.
Ja. Aber die Leute vergessen es ja auch wieder. Also die Leute, die damals nicht Janis Joplin kannten, die werden es auch jetzt nicht wissen. Also die werden es auch sich auch nicht gemerkt haben. Das ist, also damit halte ich mich sane. Wenn ich mir denke, so ja, es ist okay, es ist eine Erscheinung.
Ja, stimmt.
Aber der andere Aspekt, was hatte ich, glaube auch in irgendeinem Podcast gehört, so, weil jetzt gab es neulich so eine ähnliche Debatte, da hatte H&M Band-Shirts im Programm.
Was für Shirts?
Band-Shirts, unter anderem Ramones und Nirvana. Mhm. Und was auch so, wie können sie es wagen? Jetzt laufen so die ganzen Hipster mit diesen Shirts rum, ohne zu wissen, was es überhaupt bedeutet. Und dann sagte aber jemand so, naja, aber ist es nicht besser, die Leute tragen Ramones-Shirts oder Nirvana-Shirts, als wenn sie irgendwelche, was weiß ich, Hello Kitty-Sachen tragen oder so? Ich meine, sie versteht es vielleicht nicht, aber so rein ästhetisch ist es doch eine coolere Sache.
Ja, und die Ramones und die Rolling Stones, die auch, und Nirvana, die sind halt Rolling schon,
Songs gab es bestimmt auch.
Die sind halt auch schon komplett durchkommerzialisiert. Ja. Also die sind ja nur, weil es halt irgendwie Grunge ist, ja, oder Punk, ist es halt, sind die trotzdem schon Kapitalisten gewesen.
Ja.
Also.
Aber ich glaube auch ganz ehrlich, am Ende des Tages ist ja auch ein bisschen wurscht. Soll auch jeder tragen, was er will. Ob er jetzt weiß, was er da gerade eben draufsteht. Ist halt so ein bisschen so, macht den Braten am Ende des Tages halt auch nicht fett.
Das ist so ein schönes Wort. Um zu unserem Film zurückzukehren.
Der fette Braten. Weihnachten.
Warte, ist hier schon wieder
komisch. Ich bin ja Vegetarier. Keine Angst, nicht schlimm. Also nicht aus Überzeugung, sondern tatsächlich, was mir nicht schmeckt. Ich esse aber Wiener Würstchen.
Ach so, das ist ein interessanter Bruch.
Ich bin aus Überzeugung Vegetarier. Nicht mal betont. Noch nicht lange, aber lang genug, dass ich mich jetzt langsam so nennen darf.
Und ich bin im Geiste Vegetarier.
Das heißt?
Aus Überzeugung.
Ah. Sie isst Fleisch, weil sie Fleisch mag, aber sie findet es scheiße. Genau. Ich esse kein Fleisch, weil ich das mit dem, weil ich mir irgendwann gedacht habe, empfindsame Lebewesen töten und quälen ist nicht schön.
Also ich habe für mich da den Kompromiss gefunden, dass wenn ich mal Fleisch esse, dann gehe ich halt immerhin zum Fleischer.
Ja, das ist eine gute Methode.
Weil ganz ehrlich, so oft esse ich jetzt auch nicht Fleisch.
Anyway.
Sorry.
Nein, das ist super. Der Spätfilm
sag lebt doch von mal Abschweifung. Nichtsdestotrotz.
Nichtsdestotrotz. Danke. Ist aber schon wieder. Ich mag einfach Anyway.
Aber nichtsdestotrotz ist doch schön.
Ich mag Anyway wegen Friends. Wir haben da sämtliche Friends-Staffeln stehen und es gab so oft die Szene, dass Phoebe sich in irgendeine Fantasterei hineinstapelte und Ross immer größere Augen bekam und dann irgendwann, wenn sie fertig war, sagte, anyway, und dann irgendein ganz anderes Thema anschlug. Das war so ein Running Gag und das habe ich mir übernommen.
Ich dachte, du hast jetzt nicht so trotz gesagt, weil du einfach findest, es ist ein schönes Wort.
Das ist auch
ein schönes ich mag es nämlich auch einfach. Dachte mir so, ja, gerne, mehr schöne Wörter.
Nichtsdestotrotz ist eigentlich ein total albernes Wort.
Nichtsdestotrotz. Jetzt hätte ich fast anyway gesagt. Jedenfalls. Wie können wir das denn jetzt zurückschlagen auf unseren Film? Begeht Jake Cultural Approbation und
die Leute sollen sich locker machen.
Schlimm? Bitte?
Ich sag, die Leute sollen sich locker machen.
Okay, führ den Punkt aus, bitte, darauf wollte ich hinaus.
Ich finde ehrlich, also unabhängig vom Film finde ich, dass diese Definition anmaßend ist und überheblich und auch nicht gut durchdacht. Daher das anmaßend und überheblich.
Also deutliche Worte. Ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass diese Definition, die ich jetzt hier als Beispiel ausgesucht habe, der Weisheit letzter Schluss ist. Ich vermute, dass es da einen akademischen Diskurs gibt rundherum, der wesentlich komplexer ist.
Also ich wünsche es den Leuten, weil alles andere wäre traurig. Aber nee, finde ich nicht. Also ich finde natürlich,
dass man in dem Film beobachten kann, dass dort verschiedene Denkweisen wirken und auch verschiedene, also ja, verschiedene Mentalitäten, wenn man so weit gehen möchte. Dass da aber tatsächlich eine Aneignung geschieht, weil so, ja, natürlich so, er versucht es, aber ich glaube, es hat halt in dem Moment eher was mit seinem Wesen zu tun, als mit seinem kulturellen Hintergrund. Das wäre, also ich hätte es halt in dem Moment eher verstanden, dass wenn ich jetzt zum Beispiel unzufrieden mit mir bin, sagen wir, stellen wir uns mal vor, ich bin 14 Jahre alt in der Pubertät
und komme mit ein Skelett.
Und ein Skelett. Und wünschte mir, ich hätte einfach endlich mal Fleisch auf meinen Knochen. Und dann halt einfach zu der Erkenntnis halt zu gelangen, dass es halt okay ist, ich zu sein und jetzt nicht irgendetwas anderes, halt, keine Ahnung, diese drei kleinen Jungs da. Deswegen, ich finde nicht, das hat viel mit also einem kulturellen Clown zu tun. Und ich weiß auch nicht, also wir haben ja vorher schon angesprochen, diesen kulturellen Clown, in welcher Form der halt stattfinden kann. Und wann es angebracht ist oder wann auch besser lieber nicht. Und ich finde es in dem Moment halt noch nicht, weil es ist halt mehr so eine Selbstfindungsphase. Es ist halt, also seine Intentionen sind ja wirklich nicht böse. Deswegen, ich sehe da halt, also ich glaube auch nicht, dass der Film darauf, also davon ausgeht, dass es hier eine Beziehung zu diesen Kulturen halt gibt. Das ist, glaube ich, zu weit gefasst. Und zweitens glaube ich, selbst wenn das der Fall wäre, würde ich es halt nicht verdammen. Weil es ist halt nie verkehrt, zu versuchen, in die Schuhe eines anderen Menschen zu schlüpfen und den halt nachzuvollziehen. Und das hat er letztendlich gemacht, dass die Mittel und Wege jetzt nicht korrekt waren. Sandy Claus sollte man nicht kidnappen, sehe ich ein. Das war jetzt vielleicht nicht so korrekt, aber im Rahmen seines Halloween-Denkens ist es gut, war es jetzt halt so.
Was hast du, Paula?
Naja, also er eignet sich ja die Kultur eigentlich auch gar nicht so wirklich an, sondern er versucht ja da reinzuschlüpfen und es mal auszuprobieren halt. Oder er möchte es ausprobieren.
Wo ist der Unterschied?
Ja, die Aneignung ist, wenn ich was zu mir nach Hause hole und es ist jetzt in dem Film wirklich ganz wörtlich umgesetzt. Er geht ja da rein in diese andere Welt, ja. Aber ich frage mich gerade, und eigentlich hatten wir da vorhin schon drüber geredet, aber ich bin trotzdem nicht sicher, ob er eigentlich mit der Intention, diesen Menschen in Christmas Town oder wo auch immer das dann ist, Freude zu bereiten, darüber wechselt. Oder ob er seine Kultur da reinbringen möchte. Weil ich habe den Film so gesehen, dass er schon schöne Geschenke haben wollte, nur dass seine Mitstreiter das falsch verstanden haben, was er eigentlich tun wollte. Das ist nämlich nochmal so eine andere Frage, warum die das eigentlich machen, was er vorschlägt. Und sie verstehen es halt wahrscheinlich auch einfach nicht richtig.
Stimmt, das ist mir auch. Also ich glaube auch, also während des Films hatte ich das tatsächlich auch so interpretiert, quasi eine Doppelbödigkeit. Ich hatte schon so verstanden, dass Jack selbst nicht wirklich komplett durchsteigt, was Christmas ist, aber dass seine Erklärung davon dann bei den Bewohnern von Halloween Town nochmal komplett falsch verstanden wurde und sie nochmal auf so einem ganz anderen Level komplett seine Intention falsch verstanden haben.
Das glaube ich auch, aber die versuchen ja auch gar nicht Weihnachten unbedingt zu verstehen oder zu finden, sondern sie versuchen ja seinen Anweisungen irgendwie zu verstehen und zu finden. Also das sind ja zwei unterschiedliche Zielsetzungen in dem Moment. Ich glaube, daran liegt auch so ein bisschen das Problem.
Sie sind ja auch nicht verzaubert geworden. Die haben es ja gar nicht gesehen, was er gesehen hat. Ja.
Sondern, ach, der Geist der Weihnachten.
Sondern die kriegen halt einfach quasi was Neues präsentiert. Ja. Und vielleicht verstehen die das gar nicht so, wir machen jetzt mal Weihnachten, sondern vielleicht ist es für die so ein, wir machen Halloween jetzt mal anders. Also wie so eine Travestie eigentlich.
Genau, so hätte ich es auch eher verstanden.
Und da ist dann halt die Frage, wie Jack das wohl meint, tatsächlich, ja.
Also ich würde vermuten, das Problem ist ja auch, dass man, also das ist jetzt nicht mein Gedankengang, das ist hier mein gefährliches Halbwissen, aber in der Philosophie wird auch an irgendeiner Stelle gesagt, wahrscheinlich wieder irgendjemand bekannt ist und ich weiß es nicht, dass man ja tatsächlich auch bloß das erkennen kann, halt, was man so selber kennt. Und ich würde vermuten, dass es in dem Moment etwas ähnlich ist, wenn du halt bloß in diesem Kontext Halloween halt groß wirst. Ich weiß nicht, ob Monster groß werden oder wie sie geschaffen werden. Ich meine, Sally wurde ja auch dort geschafft. Aber egal, andere Geschichte.
Ja.
Das ist wirklich eine spannende Frage allerdings heute.
Die ja, sind da schon immer einfach gewesen. So, zack.
Ja, okay. Und
womit wir natürlich wieder sind, auf die Frage zurückkämen, sind die Trick-or-Treaters wirklich Kinder oder sind sie schon immer so gewesen, wenn sie sich nicht
sie verändern werden
können,
nicht erwachsen.
Können sie dann Kinder sein?
Und sind sie so geboren? Oh Gott. Kann man böse geboren werden?
Wie sieht Sex zwischen Monstern aus?
Ja, vor allem mit einem Skelett.
Ja, wie wird sich die Liebe zwischen Sally und Jack entfalten?
Also der Film ist frei ab 7, insofern sollten sexuelle Gelüste noch nicht ausgelebt
rein
werden.
Rein platonisch, okay.
Ich glaube, sie verspüren das nicht.
Verstehe ich.
Das wäre vielleicht auch schon eine Antwort. Sie verspüren es nicht, Punkt. Mhm. ja, nee, aber zurück zum Thema. Also ich kann mir halt vorstellen, dass sie einfach es gar nicht anders verstehen können. Wenn man etwas Fremdes sieht, was man nicht versteht, dann versucht man es ja damit zu erklären, mit den Sachen, die man kennt.
Ja, genau.
Und vergleicht es vor allem halt auch mit dem, das man kennt.
Mhm.
Ich denke gerade eben an diese, die hatten auch irgendwie so eine Mütze da gemacht bei den Geschenken.
Aus einem toten Tier.
Richtig. Mhm. Also, ne, immerhin haben sie erkannt, dass es eine Mütze sein soll, aber aus so einem toten Tier. So ein bisschen so,
ja.
Ja.
Ja. Das bringt uns jetzt aber auch irgendwie nicht so richtig weiter, ne?
Nee.
Gefallen, also, wir brauchen da kein abschließendes Urteil zu fällen. Ich fand, das war schon sehr erhellend. Jetzt nochmal die Reflexion des Films unter diesem Schlagwort. Und die Mütze würde uns auf den nächsten Punkt bringen, es sei denn, ihr habt inhaltlich noch was zu dem Film zu sagen. Irgendwas, was euch noch auf der Seele brennt.
Nee, ich habe lauter Fragezeichen jetzt über mir und überlege mir immer noch, was der Film eigentlich sagen will.
Ich weiß es. Also, ich glaube ja grundsätzlich, und das zählt für Film, Literatur, alles, was einen Seele stimulieren kann, es gibt natürlich immer zentrale Aussagen, aber ich glaube, letztendlich ist es halt das, was du halt für dich mitnehmen möchtest, weil du interpretierst es halt auch genau, also in deinem Mindset halt, und nimmst dir halt das mit in dem Moment, was du am ehesten siehst. Zum Beispiel Daniel hat als Weihnachtsliebhaber hat er die Liebe zu Weihnachten gesehen. Ich als jemand, der am Anfang in seinem Berufsleben steht, sehe direkt jemanden, der hat auch noch eine Sehnsucht in sich und ist gerade frustriert.
Oh.
Also,
nee, aber dieser
Song. Aber du liebst deinen Beruf, habe ich gehört.
Dass da irgendwie immer. Burnout oder sowas drin stecken könnte. Das ist ja ein verwandtes Thema. Irgendwie.
Genau.
Aber das haben wir auch schon öfter hier. Ganz so sehe ich es halt nicht, weil ich finde, wenn man so einen Ansatz nimmt, dann wird es beliebig, sondern kann man alles in alles reinlesen. Und
ich glaube, oftmals ist das auch möglich.
Nee, das glaube ich nicht. Also bitte, es ist schon so eine Art Running Gag. Einer meiner Lieblingsphilosophen ist Nelson Goodman und voller Gehenschau.
Das hat nichts mit dem Thema
eines,
zu tun,
sondern
nur mit der Uhrzeit.
Die ich am meisten in meinem Studium gelesen habe, ich weiß nicht wie oft, ist Sprachen der Kunst von Nelson Goodman. Und er sagt immer, er sagt vieles viel komplizierter, als ich es hier jemals könnte. Aber wenn man es runterbrechen würde, wäre, wenn ich ein Kunstwerk interpretieren möchte, dann müssen zwei Aspekte hinzukommen. Und das ist Besitz und Bezugnahme. Und wenn ich alles in alles reinlese, dann habe ich nur Bezugnahme. Dann stelle ich Bezüge her, die aber kein Attribut, dass das Symbol wirklich besitzt, zur Grundlage haben. Das heißt, ich kann metaphorisch eine ganze Menge in ein Symbol hineininterpretieren, aber als Basis dafür muss das Symbol immer noch eine gewisse Eigenschaft besitzen, die ich da rauslesen kann.
Okay, also ja, haben wir aber bestimmtes Symbol mit dieser Eigenschaft, das, was ich rauslese, hängt dir dann wiederum von mir ab?
Nee, nicht unbedingt. Also es hängt in erster Linie der hat da auch so einen, ich sag mal, latent strukturalistischen Ansatz. Also das heißt, es hängt vom Symbolsystem ab. Es ist schon in der Basis immer eine Handlung, die du vollziehst, die Bezugnahme. Aber du kannst nicht jede Form von Bezugnahme machen. Ein schönes Beispiel, was er bringt, ist, sind Schalentiere Fische oder nicht? So, der Biologe würde natürlich sagen, nein. der Arzt hingegen würde sagen, ja, weil wenn der Arzt sagt, essen Sie Fisch, das ist gesund, dann ist es ihm egal, ob du jetzt eine Scholle oder eine Krabbe isst, weil im Grunde steckt das Gleiche drin, was gesund ist. Wenn da ich jetzt irgendjemand auf die Füße getreten
bin. War das nicht der Biologe und der Koch?
Der Koch ist dann noch mal eine dritte.
Ach so. So.
Also der Koch würde dann noch mal eine ganz andere Methode, also noch mal eine ganz andere Dimension aufmachen von, also der Biologe würde halt irgendwie, was weiß ich, von der Genetik her kommen, so, nee, das sind verschiedene Stämme, so, die können auf gar keinen Fall, kann ich Grammtiere als Fische interpretieren. Der Arzt würde sagen, so, mir geht's nur um die Proteine oder was weiß ich, wie es gesund ist, so, und natürlich würde ich dann die Schalentiere zu den Fischen packen oder so. Und der Koch würde sagen, so, welchen Wein kann ich dazu trinken? Oder in welches Geschmacksmuster ordne ich das ein? Was, mit was kann ich das servieren? Und der macht dann nochmal eine ganz andere Art auf. Der Punkt ist, die machen verschiedene Formen von Bezugnahmen auf, die aber schon auf Eigenschaften des Lebensmittel so im weitesten Sinne, bei netzen Gruppen geht es immer auf Symbole runter, sich beziehen. So. Das heißt, es ist nicht vollkommen willkürlich. Du kannst jetzt nicht hingehen und sagen, Schalentiere sind Kartoffeln. So, weil da gibt es halt überhaupt keine Beziehung zu. Aber die Beziehung zwischen Fisch und Schalentier und dass das in irgendeiner Form was Ähnliches ist, das kann jeder verstehen, weil sie halt in einem gleichen Lebensumfeld wirken, weil sie halt in einem gleichen, im Restaurant, in einem gleichen Kontext vorkommen, weil sie halt für den Arzt gewisse Eigenschaften teilen.
Ja, so. Aber da habe ich mich vielleicht unklar ausgedrückt, weil mein Standpunkt ist ja letztendlich aber, dass alle diese verschiedenen Bezugpunkte trotzdem möglich sind.
Ja, nein, aber es sind nicht alle. Es ist eine gewisse Auswahl von verschiedenen Standpunkten möglich und man könnte jetzt nicht sagen, eine von denen, der hat Recht und der andere ist Unrecht. So.
Gut,
ein beliebtes Beispiel in der Philosophie ist immer, das eine grün ist, das andere blau. So. Und das, man kann diese Frage nicht entscheiden, aber man kann halt nicht sagen, was hier rot ist, können andere blau nennen. So.
Aber im Grunde haben wir doch genau das gemacht. Also was man sicher sagen kann ist, wir haben ja eine Geschichte von jemandem, der was anderes versucht, was nicht funktioniert,
genau,
und wo er dann wieder zurückkommt zu dem, was ursprünglich war.
Und von der Eigenschaft können wir jetzt ausgehen und verschiedene Interpretationen.
Genau, und jetzt haben wir, und das haben wir ja gerade schon getan.
Ja.
Wir haben gesagt, das ist eine Geschichte von fehlgeleiteter kultureller Aneignung. Wir haben gesagt, das ist eine Geschichte von Burnout und eine Geschichte von hey, hör mal, du kannst nichts anderes ausprobieren, du kannst so das machen, was du halt bist es und bleibst es. Und dann haben wir noch was ja meine Interpretation tatsächlich ist, hier, sieh, jetzt träum nicht so in die Ferne, sondern sieh, dass dein Glück direkt das ist, was du schon lebst. So.
Mhm. Ja. Vollkommen richtig.
Und ich sage lediglich, dass alles möglich ist. Das hat jeder für sich. Ja, aber all diese.
Alles.
Ja,
alle.
Ja, aber all die genannten Sachen.
Ja, dann sind wir.
Es ist keine Liebesgeschichte.
Ja? Ja,
die kommt zwar drin vor, aber es ist nicht der
Kerl. Ja, man fragt sich auch so ein bisschen, was sie da drin macht. Aber gut,
ja, stimmt, sie ist ein bisschen merkwürdig. Ne?
Disney sagte, wir müssen eine Liebesgeschichte da reinschreiben. Also.
Das wirklich Traurige ist ja, dass ich mich in dem Moment ertappt habe und mir dachte, so, wie schön.
Och, ich fand das schon. Also ich fand Sally halt auch putzig, wie sie immer ihre Arme wieder anstopfte und so.
Ich finde Sally ist großartig.
Ja, ich finde die auch interessant, ja, aber.
Ich denke, wir haben es, oder? Wir inhaltlich.
Ja, wir haben mehrere verschiedene Möglichkeiten.
Sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Kommen wir zu Zitate und Referenzen in The Nightmare Before Christmas. Paula.
Ah, die Kulisse in Halloween Town wirkt wie der Ort, in dem das Kabinett des Dr. Caligari von 1920 spielt.
Es gibt ja den berühmten Begriff des Caligarismus, der für verzerrte Kulissen so steht zum Beispiel. Also müssen wir unbedingt auch noch einen Spätfilm holen. Mhm. Steht auf unserer Liste, das Kabinett Dr. Caligari ist so ein geiler Film. Und sie haben halt immer so ja, dass Türen total grotesk verformt sind und Häuser und Gebäude und so und so. Und das wird halt in Halloween Town total aufgegriffen. Also da steckt super viel deutscher Expressionismus drin. Zum Beispiel auch laufen da ja die ganze Zeit so drei Vampire rum.
Die finde ich auch richtig cool.
Und die sind ganz offensichtlich an Nosferatu aus dem Jahr 1922 eben auch deutscher Expressionismus angelehnt.
Das kann man auch auf YouTube nachsehen.
Ja?
Ja. Ja.
Also Nosferatu meinst du?
Ja.
Also. Ne. Haben wir auch gut, haben wir auch schon besprochen. Mickey Mouse kommt auch drin vor, nämlich eines der attackierenden Spielzeuge ist eine pervertierte Version von Mickey Mouse. Sie greift ein Mädchen an, das ein Mickey-Nachthemd trägt, und ihr Bruder trägt übrigens ein Donald Duck. Kein Nachthemd, sondern einen Donald Duck-Schlafanzug.
Genau.
Aber dann haben wir doch endlich hier unser Incorporation oder wie immer man es nennt. Ich sehe das Problem für Disney nicht.
Cultural Approbation.
How the Grinch Stole Christmas es steckt auch drinne. Ursprünglich ein Roman von 1957 und das Motiv ist eben ganz klar in Jack, der wie der Grinch funktioniert, und das wird noch verstärkt darin, dass der Grinch auch einen Hund hat namens Max und Jack ja auch einen Hund hat, nämlich Zero.
Und Jack Skellington ist in seiner kompletten Erscheinung an Fred Astaire angelehnt.
Genau, groß, dünn, tanzend, musikalisch, voll der Fred Astaire-Typ. Cthulhu müsste sein. Also es ist ja dieses Monster von H.P. Lovecraft. Ich habe H.P. Lovecraft nie gelesen, deswegen, ich kenne auch nur den Namen. Cthulhu schreibt ebenfalls auf iTunes, kann schon mal spät werden. Ein toller Filmpodcast, dank dem man nie mehr ein wichtiges Ereignis im Leben von Shia LaBeouf verpasst. Und über Filme reden Paula und Daniel und manchmal auch Gäste ebenfalls sehr kompetent und vorbildlich vorbereitet und entsprechend ausführlich. Großartig. Ja, diese Insider ist so, wir haben, wenn wir keine Gäste haben, dann ist unser Vorgeplänkel immer, das haben wir so verschiedene Sachen, über die wir quatschen, zum Beispiel, was macht eigentlich Shia LaBeouf?
Ah, das ist sehr interessant. Mein Lieblingsteil.
Ja, das ist ziemlich lustig.
Wer ist Shia LaBeouf?
So Schauspieler.
Genau.
Und also nicht nur einfach irgendwie so ein Hollywood-Schauspieler oder so, nein, er ist auch wirklich Künstler.
Das Ding ist, der hat angefangen ist berühmt geworden mit diesen Transformers-Filmen als Hauptdarsteller und halt so richtig Panne, plattes Hollywood-Kino, und hatte dann so einen Riesenskandal, weil er irgendwie selbst halt kreativ werden wollte und dann Plagiat gemacht hat, jemand anderes geklaut hat, und es flog halt voll auf, und seitdem hat er sich halt mit so einem Künstler-Duo Rönke und Turner zusammengetan, und die machen immer so Performance-Kunst und es ist total geil. Was hatten wir? Zum Beispiel den Meta-Marathon, wo er während in eine Konferenz über die Meta-Moderne in einem Museum stattfand, lief er zusammen mit anderen Leuten um das Museum herum einen Marathon. Oder wir hatten die Aktion I'm Sorry, da ist er die ganze Zeit mit, wegen dieser Plagiatsgeschichte, mit so einer Papiertüte über den Kopf rumgelaufen, auf der stand I'm Sorry auf den roten Teppichen in Hollywood und so. Und solche Sachen macht er die ganze Zeit. Dieses Motivation Speech ist total berühmt, wo er halt irgendwie für Filmstudenten so einen Text eingesprochen hat, was dann irgendwie einer davon, was der berühmteste ist, und halt so ein Do it, just do it! yesterday you said tomorrow, tomorrow you will say, und so weiter. Just do it.
Ist das nicht auch die Nike-Werbung?
Ja, ich glaube, es ist daran orientiert. Nein, und das Ding ist, er hat es halt irgendwie so vor so einem Greenscreen aufgenommen und hat natürlich das Internet total verwurstet und ihn überall irgendwie reingefummelt. Musst du mal Shia LaBeouf, just do it googeln, das ist sehr, sehr lustig. Und, cool. Aber unabhängig davon hat er halt auch noch irgendwie dauernd irgendwelche Skandale am Laufen, weil er halt so eine Star-Nudel ist. Und immer irgendwie besoffen und einen Scheiß macht oder so. Und darüber berichtet der Spätfilm dann regelmäßig.
Das finde ich sehr löblich. Noch mal eine andere kurze Frage, wo wir gerade am Plaudern sind. Wie habt ihr denn die Marie aus Manchester ranbekommen? Wie cool ist das denn?
Über Twitter?
Über Twitter. Mhm. Film-Twitter ist so eine, also es gibt auf Twitter so eine Film-Nerd-Blase und sie folgte uns ursprünglich. Also wir folgen ihr mittlerweile natürlich auch und sie ist halt Filmbloggerin aus England. Und aber
sie hat halt in Deutschland auch gelebt, weil sie hat Germanistik studiert, jawohl. Und hat irgendwie auch ein Jahr oder so als Lehrerin gearbeitet.
Ja, wie cool.
Und dann haben wir halt einfach, also sagten halt so, wir suchen eine Gästin und dann hat sie sich gemeldet, ja, sie hätte Lust und dann haben wir das Gespräch geführt.
Cool. War sehr cool.
Ja.
Also ich höre es mir auf jeden Fall nochmal an.
Mach das. Kommen wir zur Rezeptionsgeschichte des Films. Also wie Tabu eben nochmal sagte, hatte ja Disney so das ein oder andere Problem mit dem Film und blieb halt bis zum Ende skeptisch, ob der Film nicht zu düster ist für die Marke und ob er es überhaupt verdient hat, ein Disney-Film zu sein. Und sie hatten so viel Schiss, dass er am Ende tatsächlich unter dem Tochterlabel Touchdown Pictures, was ja so dieses Indie-Film-Label von Disney ist, erschien und erst Jahre später im Zuge seines Erfolges als Disneys Film oder in die Disney-Filmreihe aufgenommen wurde.
Und der Film wurde als Tim Burtons The Nightmare Before Christmas vermarktet, obwohl, wie wir gelernt haben, Burton nicht Regie führte und das Namensattribut für gewöhnlich Regisseuren vorbehalten ist.
Ja, wir kennen das ja ganz oft von Alfred Hitchcock präsentiert oder John Carpenter's Halloween oder sowas. Also normalerweise hast du das eben für Regisseure, aber hier wurde der Produzent gewählt, weil er eben der Star an der Geschichte war. Der Film spielte 76 Millionen Dollar ein und damit mehr als das Vierfache seines Budgets. Es war entsprechend ein besonderer, also ein
Erfolg. Hat sich gelohnt, ja, genau. Die ganze Arbeit. Anscheinend ist es für viele Menschen ein Bedürfnis, definieren zu können, ob Nightmare Before Christmas nun ein Halloween-Film oder ein Weihnachtsfilm ist. Komisch, dieses Bedürfnis hatte ich gar nicht.
Ja, ich auch nicht. Nee. Aber es gibt viel, also es gibt tatsächlich wohl einen sehr, sehr langen Streit darum.
Okay. Und dieses Jahr, also im Jahre 2017, wurde Regisseur Selleck auf einer Podiumsdiskussion von einem kleinen Mädchen diese Frage gestellt. Es sprach sich dafür aus, dass es ein Halloween-Film sei.
Ja, aber...
Also ich würde ja dann doch eher Weihnachtsfilm sagen.
Und die Diskussion wurde entfacht.
Nicht nur bei Paula, sondern auch auf Twitter löste das einen riesigen Diskussionswelle aus, ob es sich denn um einen Weihnachts- oder einen Halloween-Film handelt.
Es ist halt verführerisch zu sagen Weihnachten, weil der Weihnachtsmann wird entführt, es schneit und der Titel sagt The Nightmare Before Christmas. Mhm. Aber theoretisch... The
Feast After Halloween.
Richtig. Aber ich verstehe, warum man sagen kann, dass es doch ein Halloween-Film ist.
Ich würde einfach sagen, es ist beides. Schaut ein Film halt an Halloween und an Weihnachten. Wo ist denn das Problem?
Ganz ehrlich, ich will mir den auch im Januar angucken. Also so ist nicht
die Idee. Vielleicht ist es auch ein Sommerfilm.
Ja.
Seit 2001 wird in Disneyland das Haunted Mansion jedes Jahr zu Halloween in eine Nightmare Before Christmas Themenbahn verwandelt.
Siehste, jetzt hat Disney da kein Problem mehr mit. 2001 begann Disney ebenfalls mit einem computeranimierten Sequel, um dieses aufzusetzen, aber Burton legte da ein Veto ein, was er offensichtlich noch hatte, und die Idee wurde daraufhin fallen gelassen.
2006 brachte Disney dann eine von Industrial Light and Magic überarbeitete Fassung in 3D heraus, die bis 2009 einen jährlichen Limited Release in ausgewählten Kinos hatte.
Da muss man bedenken, so dieser große 3D-Boom, der begann ja meines Erachtens erst 2009, also mit Avatar, und ich glaube, es war 2009 oder 2010, als der erschien. Und das heißt, es ist deswegen Limited Release. weil es damals wahrscheinlich noch nicht so viele Kinos gab, die überhaupt über die Technik verfügten.
Und im Zuge dieser Wiederaufführung gab es auch eine Neuadaption des Soundtracks, bei dem die einzelnen Stücke von bekannten Bands und Künstlerinnen eingespielt wurden. Es waren dabei Fall Out Boy, Marilyn Manson, Panic at the Disco, Fiona Apple, Amy Lee, Flyleaf, Rise Against, Korn und She Wants Revenge.
Wir haben auch noch zwei Preise und Bestenlisten im Jahr, was, 93 haben wir, glaube ich, gesagt, gewann der Film bei den Saturn Awards in der Kategorie Bester Fantasyfilm und Beste Musik.
Für einen Moment dachte ich, es gibt jetzt Preise für die Zuhörer.
Oh. Nein. Was keine Weihnachtsgeschenke.
Ja. Nein, was der Film gewonnen hat. Aber du kannst gerne ein Plätzchen haben, wenn du möchtest.
Oh, ja.
Als Preis dafür, dass du hier warst.
Nightmare Before Christmas steht auf Platz 1 der Liste Top 25 Best Christmas Movies von Rotten Tomatoes. Also ist das ein negativer Preis?
Nee, Rotten Tomatoes ist so eine berühmte Rezensionsseite.
Habe ich schon mal gehört, war.
Die immer beurteilen, ist ein Film fresh oder ist er rotten? Und
der ist fresh?
Nee, der ist fresh. Okay. Steht hier auf der Top-25-Liste.
Ich dachte, der wäre the most rotten.
Nee. Ich hatte auch geguckt, der hat irgendwie so ein, kein, also wenn wir, wenn ein Film ausnahmsweise mal 100% fresh hat, dann erwähnen wir das hier auch. Oder alternativ, wenn er 100% rotten wäre. Aber das hatten wir noch nie. So schlechte Filme besprechen wir in der Regel nicht. Aber der Film hatte jetzt irgendwas Unscheinbares. Irgendwie so ein paar 70% fresh oder so. Also es ist so eine Metakritik-Seite, wo halt einfach Filmkritiken gesammelt werden und geguckt wird, wie wurde der Film im, in welchem Konsens wurde er von der Kritiklandschaft aufgenommen? Hm. Das war's, oder? Ah ne, Zitate und Referenzen haben wir noch. Es gibt nämlich noch Filme, die wiederum ihrerseits Nightmare zitiert haben. So zum Beispiel im Jahr 1995 bei Batman Forever gibt es eine Szene, in der Kinder an Halloween in das Wayne Manor, in das Haus von Bruce Wayne kommen und Trick or Treating machen und die tragen dann Kostüme aus Nightmare Before Christmas. Was ja lustig ist, weil nicht
gleichzeitig
Franchise und Tim Burton, da gibt es ja so Verbindungen.
Habe ich auch schon mal gehört. James and the Giant Peach von 1996. Hier wurde die Figur von Jack als Captain Jack wiederverwendet. Sieht er dann auch so aus, oder wie?
Ja, die haben die Figur wiederverwendet.
Also tatsächlich
die
Puppe.
Ja, tatsächlich die Puppe schon. Und
ach so. Haben sie eben vielleicht noch so eine Piratenmütze aufgesetzt.
Dann den Film, den Tabu heute eigentlich gucken und besprechen wollte, Corpse Bride. Da gibt es nämlich in Nightmare gibt es eine Szene, wo Jack eine Flasche öffnet und dann kommt so ein Schmetterling heraus, ein geisterhafter. Und in Corpse Bride taucht der gleiche Schmetterling wieder auf und dort wird er von dem Love Interest von der Corpse Bride von Victor gezeichnet.
Das ist mir natürlich aufgefallen.
Natürlich.
In der Folge Imagination Land von South Park im Jahre 2007 taucht an irgendeiner Stelle auch Jack Skellington auf.
Und dem heute schon erwähnten wunderbaren Coraline, da gibt es eine Szene, in der die andere Mutter von Coraline ein Omelett macht und es gibt dann einen kurzen Moment, in der das Eigelb das Gesicht von Jack Skellington formt.
In Frankenweenie von 2012,
ich glaube es auch nochmal von Tim Burton,
steht auf einem Friedhof der Hundehütten-Grabstein von Zero.
Ja, erinnerst du dich, Zero hatte so ein, Jack geht über so ein Grab, über so einen Friedhof und da ist ein Grabstein, der aussieht wie eine Hundehütte und dann kommt da Zero heraus. Achso. Und dieser selbige Grabstein taucht wieder in Frankenweenie auf.
Frankenweenie.
Damit haben wir es. Sämtliche Fakten, sämtliche Inhalte haben wir besprochen. Uns bleibt traditionell nur noch eine Sache, nämlich den Film auf der Skala von 0 bis 100 Punkten zu bewerten. Paula,
Soll ich wirklich anfangen?
Ja, damit Tabu wieder lernt, was für Dimensionen es zu berücksichtigen gibt, kannst du uns deine Note in deinen 4 oder 5 Dimensionen, die du hast, darlegen.
Ja, also ich gebe dem Film 60 Punkte.
Oh.
Weil er schon gut ist, aber wegen seiner Musical-Nummern, nicht so gut ist wie Die Ritter der Kokosnuss.
Aber ich meinte ja, erstmal ist der Film zeitlos.
Yep.
Hat er gute Bilder?
Da kann ich vielleicht dazu sagen, er ist zeitlos. Aber gut, es sind alle Filme, dass sie ja so kulturabhängig sind. Okay. Gute. Oh ja, das ist der absolut größte Pluspunkt.
Sind die Bilder. Hat er gute Dialoge?
Nein. Wäre mir jetzt nicht so aufgefallen.
Aha, hat er gute Musik?
Ja. Der Boogeyman-Song ist ganz gut.
Und würdest du ihn noch einmal schauen wollen?
Ja, ich würde ihn noch mal gucken wollen.
Okay. Trotzdem 60 Punkte?
Ja.
Das, glaub,
ja, wegen, also das, ja, nee, die Bilder schon sind einfach wirklich also phänomenal, ja. Man kann ja auch einfach den Film laufen lassen und den Ton ausschalten. Das wäre gut.
Okay. Tabu.
Oh Gott, Ich kann mit der Skala ehrlich gesagt noch nicht so viel anfangen, weil ich ja auch nicht weiß, wie, also...
Ist vollkommen egal.
Was? Das ist total identitätsstiftend für unseren Podcast.
Ja, aber die Zahl, die am Ende rauskommt, die sage ich einmal in der nächsten Folge und dann interessiert sie eh nie wieder irgendjemanden. Es geht nur darum, fandst du den Film gut?
Ich fand den Film gut.
Okay, und wenn 100 Punkte der beste Film ist, den du je gesehen hast und 0 Punkte... Der katastrophalste Film, den du je gesehen hast.
Nee, der katastrophalste Film, den es gibt.
Ja.
Achso, nee, da fand ich den schon auf jeden Fall sehr weit im positiven Bereich. Mhm. Also, ich sehe es ein, die Gespräche, die Konversationen, die sind nicht so on top. Aber trotzdem ist es ein sehr schönes Vokabular. Von der Sprache ist es schön. Ich finde, die Mühe, die dahinter steckt, ist schon enorm. Dafür ist er verdammt gut. Und er ist sehr bildgewaltig. Das gefällt mir auch. Und ich würde mir halt definitiv nochmal angucken. Und er hat mir halt wirklich sehr gute Laune bereitet. Ja, das ist auch ein Pluspunkt.
Das
ja.
ist hohe Note, läuft
ja,
es genau.
Also ich sehe es ein, da sind Fehler drin. Es ist aber, ja, ich würde schon so 70 oder 80 Punkte.
Was sagst du?
Gehen wir mal 80.
Das ist gut. Ich bin da ganz dicht bei dir, glaube ich. Ich gebe ihm 78. 78 Punkte. Bilder sind spitze. Ich finde, er hat halt auch so eine gewisse Wirkungsträchtigkeit. Einfach, das ist immer noch so ein Begriff. Und er hat halt auch sehr viel in Sachen Stop-Motion-Animation angestoßen. Infolge dieses Films gab es so eine ganze Reihe von anderen Stop-Motion-Filmen, die rauskamen und oder beziehungsweise wahrscheinlich gab es die schon vorher, aber die infolge dieses Films Erfolge feiern konnten, weil der da den Weg bereitet hat. Die Musik ist so mittelprächtig. Also ich finde Musical gut, aber ich habe es vorhin schon gesagt, es gibt nicht so viele Nummern, die herausragen, aber auch das Drehbuch hat so ein paar Schwächen, hatte ich ganz am Anfang erwähnt, aber er hat viel zum Nachdenken angeregt und angucken würde ich ihn auch nochmal auf jeden Fall. Von daher 78 Punkte. Läuft.
Ja, applaudieren wir jetzt nochmal dem Film zu. So, nee. Yay, er hat ihn
bekommen. Wir sagen jetzt nochmal, danke Tabu, dass du uns deine Zeit geschenkt hast und hier zu später Stunde mit uns einen Spätfilm aufgenommen hast, wie sich das gehört. Du bist
auch schon alle rote Augen.
Ja. Wenn du es nicht total zum Kotzen fandest, bist du natürlich jederzeit herzlich wieder eingeladen. Ich fand, es hat sehr viel Spaß gemacht.
Ich hatte auch sehr, sehr viel Spaß. Ich habe sehr viel gelernt.
Stimmt, man lernt wirklich immer viel hier.
Dir hat es keinen Spaß gemacht.
Lehrreich. Doch, absolut. Absolut. Ich fand unsere Diskussion sehr fruchtbar.
Aha, sehr schön. Ja, da bleibt uns einfach nur noch zu sagen.
Frohe Weihnachten. Schön, frohe Weihnachten. Und guten Rutsch noch, ne?
Ja, das können wir auch wünschen.
Ja, nee, wir wollten ja noch was machen. Ja.
Bei uns heute okay. Nochmal wahrscheinlich. Aber
also ich wünsche noch einen guten Rutsch und wahrscheinlich auch noch frohe Ostern. Wo wir einmal dabei sind, falls jemand Geburtstag hat, auch noch alles Gute zum Geburtstag.
Okay, dann Macht's gut. Tschüss.
Bis dahin.
Tschüss.
Man hört sich.